Also Leute, hallo, herzlich willkommen zu eurem ComaCon-Podcast. Wir sind wieder direkt bei euch in euren Ohren oder direkt auch hier bei YouTube. Liebe Grüße ins Internet, wir winken da einmal hin. Da könnt ihr uns natürlich auch verfolgen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr mal sehen wollt, was hier eigentlich passiert. Mein Name ist Tim Lindenau und ich habe heute einen sehr spannenden Gast. Christoph Ellinghaus ist bei mir. Hallo Christoph.
Hallo, hallo.
Christoph, heute geht es um die Musik. Du bist Labelchef, du bist Labelgründer und rund um die Musik und um das Label-Dasein gibt es ja 3 Millionen Fragen.
Ey, Gründer ist ja heutzutage ein ganz anderes Wort. Als ich gegründet habe, da gab es das Wort Gründer noch gar nicht. In der Art, wie es heute benutzt wird.
Wie hättest du dich damals genannt? Oder wie hast du dich damals genannt? Als Eröffner?
ich glaube, da gab es, weiß ich nicht, da gab es sowas, diese ganze Lingo überhaupt noch gar nicht. Da hast du einfach was gemacht.
Okay, hast du einfach aufgemacht.
Ja, du hast gemacht, genau. Ich habe jetzt ein Label aufgemacht, genau. Sowas. Bist Aufmacher.
Also wie Christoph wirklich aufgemacht hat und wie sich auch das ganze Musikbusiness gewandelt hat, weil wir haben ja mittlerweile ein ganz anderes Zeitalter als damals, als du aufgemacht hast. Wir sind von CDs, vielleicht sogar auch noch Kassetten, ne? Und
oh ja, wir haben Vinyl, Kassetten, CDs, ja, MP3s.
Minidisc.
Das kommerziell veröffentlicht haben wir, glaube ich, keine. Aufgenommen haben wir mal auf Minidiscs teilweise.
Also von ganz, ganz früher bis jetzt hin zu den ganzen Streaming-Angeboten. Ist ein weiter Weg, wir haben aber Zeit. Christoph hat sich auch ein bisschen Zeit genommen. Er hat gesagt, wenn wir in 59 Minuten und 59 Sekunden fertig sind, wäre es ganz recht.
Habe ich es gesagt?
Nein, hast du nicht. Das heißt also, stellt euch auf eine schöne, ausgiebige Episode von eurem ComaCon-Podcast ein. Aber Christoph, wir fangen mal ein bisschen vorher an. Ja, bevor du auf die Idee kamst, ein Label aufzumachen. Weil das war ja sicherlich nicht deine allererste Idee, die du hattest. Der Weg führte dich, glaube ich, auch noch mal tatsächlich über ein Studium. Und eigentlich war der Berufswunsch, eher in die journalistische Richtung zu gehen.
Stimmt. Also der Berufswunsch war, von zu Hause auszuziehen. Der Berufswunsch war, nicht zur Bundeswehr zu müssen. Ich bin ja in einer kleinen ostwestfälischen Kleinstadt aufgewachsen und in dem Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe, also 84, da wurden einfach noch alle eingezogen. Da mussten alle westdeutschen Schulabgänger zur Bundeswehr. Und zwar auch nicht für kurz, sondern für 18 Monate, glaube ich. Und der Ersatzdienst war meines Wissens damals 24 Monate. Also du wurdest auch noch mal ein bisschen abgestraft, wenn du nicht dienen wolltest. Land, Vaterland und Demokratie. So, und ich wollte das nicht und hab's verweigert, zweite Instanz verweigert und die dritte Instanz war dann ein zivilrechtlich und da durfte ich nicht. Mein Vater war ein strammer CDU-Lokalpolitiker damals bei uns im Kaff und der hat gesagt, man hat nicht nur Rechte in einer Demokratie, man hat auch Pflichten und ich sollte doch bitte zum Bund. Und dann habe ich mich damit abgefunden, habe gedacht, vielleicht kann ich ja beim Bund irgendwie irgendwas markieren und habe gewartet, dass sie mich einziehen und das haben sie nicht getan. Und dann habe ich da angerufen beim Kreisversatzamt und dann haben sie gesagt, dich ziehen wir erstmal jetzt nicht ein, du hast verweigert, du bist unnütz, was auch immer. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Studienplatz in Berlin und dann haben sie gesagt, dann ziehen Sie bitte nach Berlin, teilen Sie uns mit, dass Sie Berliner sind. Und dann hat sich die Sache wohl für Sie erledigt. Und so war das dann. Dann bin ich nach Berlin gezogen, habe mich für Geschichte eingeschrieben und war damit raus. Und das war eigentlich so das erste Anliegen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Diese Journalismus-Idee, das war, glaube ich, eher damit irgendwas meinen Eltern sagen konnte. Ja, es geht irgendwie weiter. Ich habe mich eingeschrieben für Geschichte, Publizistik und Politologie. Und ich glaube, ich habe irgendwann in 3 Jahren mal einen Schein gemacht, weil ich verknallt war in das Mädchen, mit dem ich den zusammen gemacht habe. Aber studieren kannst du es wirklich nicht nennen.
Ja, was ging denn dann Berlin der 80er?
Ach, also, alles außer studieren. Also
ich bin ja mal gespannt, wenn du nicht in der Uni warst, irgendwo musst du dich ja umgetrieben haben. Irgendwo
im Nachtleben.
Genau. Vielleicht da, also wo hat dich die Musik gepackt, wo hast du denn...
Okay, die Musik hatte mich schon, das war tatsächlich schon, das habe ich aus Beverungen an der Weser mitgebracht, da gab es ja der war halt 5 Jahre älter als ich, so einen jungen Mann namens Reinhard Holstein, der hat damals schon immer, der hatte eine riesen Plattensammlung, ich war 15, er war 20, er war cool, ich war blöd. dann fängst du an zu kiffen, dann lernst du andere Musikstile und dann hast du da so einen, der erklärt dir die Welt musikalisch, was gerade so passiert. Und der hat mich halt total angefixt und der hat dann ein Fanzine gegründet namens The Glitter House. Und dann hat er auch so eine kleine Indie-Label-Klitsche gegründet namens Glitter House. Gibt es, glaube ich, bis heute noch. Und dann hat der später in den 80er Jahren war der zum Beispiel der erste, der Sub Pop für Europa lizenziert hat. Der war also mit ganzen Mudhoney und diese ganzen Grunge-Ausbrüche. Da war der ganz vorne weg und dem habe ich einfach immer auf die Finger geguckt, was der so macht und wie der es macht. Aber tatsächlich hat der so meine Leidenschaft für die Musik entfacht und ich habe mich dafür interessiert. Ich habe in seinem Fanzine mitgeschrieben, weißt du, das haben wir an der Schreibmaschine und dann zusammenkopiert und dann in Plattenläden getragen und irgendwann abgerechnet oder wieder rausgetragen. Also so richtig, wie man das damals gemacht hat.
Und war das auch schon so ein bisschen so, dass du dann natürlich auch ein bisschen das cool fandst, was Rainer cool fand?
Reinhard. Im anfänglich, absolut. Oder? Aber ich bin dann 84 da weggezogen und dann war ich nicht mehr so sehr unter seiner Fuchtel. Dann kam ich aber sofort in so Berliner Plattensammlerkreise und kam hier sofort die Berliner Band-Mischpoke, die musikalisch so ähnlich tickte wie ich. Da gab es einen Typen in Kreuzberg, der hieß Lampe und er hatte so lange Haare und war Nachtwächter in einem Hotel und gab jeden Cent für Platten aus. Und mit dem habe ich halt zusammengesetzt, Lampe und ich haben uns Platten vorgespielt und ich habe genau das Gleiche gemacht. Meine Schwester, die auch in Berlin gewohnt hat, hat immer mal, als ich dann mal wieder bei ihr geklingelt habe und gefragt habe, ob sie was zu essen hat, hat sie gesagt, iss doch deine Platten. Also das war schon sehr fangetrieben, von daher. Und dann hat mich das irgendwann so geschluckt. Der Thomas Spindler, der jetzt hier Trinity-Konzerts betreibt, hier in Spandau lebt und der einer der großen Konzertveranstalter ist in Berlin, der steckt hinter Huxleys und der hat hier bespielt die Zitadelle hier in Spandau mit diesen ganzen Konzerten. Der hatte damals einen Plattenladen in der Eisenacher Straße in Schöneberg und der hat mich eines Tages angerufen und hat gesagt, wir haben eine Tour gebucht für eine Band, über die ihr in diesem Fanzine, wo du da schreibst, immer schreibt, kannst du da nicht auf Tour gehen? Und diese Transferleistung von wegen heute schreiben, morgen auf Tour gehen, die hat er mir noch nie erklärt. Auf jeden Fall bin ich dann auf Tour gegangen mit so einer Band, mit so einer amerikanischen Garagenband. Das war 87. Und ja, so fing das dann an. Und zwischendurch bin ich in Berlin ausgegangen hauptsächlich.
Jetzt, bevor wir gleich nochmal auf das Tourleben zu sprechen kommen, weil da geistert irgendwie ein Name rum aus meinen Recherchen, der nicht unbedingt unbekannt ist. Bevor wir aber dazu kommen, nochmal zurück. Was nimmt denn ein Junge aus der Provinz musikalisch mit nach Berlin? Also war damals dein musikalisches Verständnis, als du hier nach Berlin kamst mit den Eindrücken, die man dann hier bekommen hat, hat sich das relativ schnell gewandelt? Oder hast du einfach gemerkt, okay, die ganzen Sachen, Einflüsse, die ich aus Beverungen mitgebracht habe, die kann ich hier genauso gut, daran kann ich anknüpfen?
Ja, also in meinem Jugendzimmer zu Hause in Beverungen an der Weser hing ein Poster von The Clash und das war schon so, ich fand Punkrock und New Wave gut und Anfang der 80er ging das dann so rüber zu so einer amerikanischen Underground, was aus dem Hardcore und Punk in Amerika entstand zu dem Zeitraum, ob das jetzt, ja, also da kamen ja, Gott, was sind da jetzt so, Vipers, Husker Du, das waren damals so total stilprägende Bands und kennt kein Schwein heutzutage, aber die waren halt wichtig. Das war mega wichtig für uns. Ja, also ich glaube, ja natürlich, das ist wie mit jedem Geschmack, du entwickelst ja immer weiter. Das heißt, du kommst nach Berlin, triffst dich mit anderen Gleichgesinnten, gehst in Plattenläden. Diese Funktion von Plattenläden, die kann man ja überhaupt gar nicht, also damals gab es ja kein Internet. Das heißt, der Typ da hinterm Tresen, der hat dir gesagt, was du, das musst du hören. Hast du das schon gehört? Das musst du hören. So, und so hast du dich da weitergebildet. Dann lag so ein Stapel irgendwelche Underground-Magazine auf dem Tresen, und dann hast du dir die mitgenommen wo du wusstest, dass sie dir gefallen werden oder wo du eine gute Information rausziehen kannst. Also war ja alles Prä-Internet und dementsprechend
Ich hatte nur gerade so eine Szene vor Augen. Da kommt der Junge aus Beverungen, kommt dann in so einen Berliner Plattenladen und hat noch so ein Udo Lindenberg-T-Shirt an und der Typ rümpft so richtig verächtlich die Nase.
Nein,
so,
ich war ein pickeliger New Wafer vom Lande, aber ich war schon total musikalisch gebildet. Wir sind schon aus Beverungen immer ausgeschwärmt und haben uns...
Ah, ja.
Ich war auf dem ersten Konzert in Deutschland von Gun Club in Bochum, Sisters of Mercy, als sie noch zu dritt mit Drumbox gespielt haben in Münster im Odeon. Also wir waren total unterwegs. Wir sind jedes Jahr nach Roskilde gefahren, auf das größte und tollste Festival in ganz Europa. Also wir waren mega unterwegs und mega gebildet. Und ich hoffe jetzt nicht, dass ich wie so ein totaler Smalltown-Boy, natürlich wahrscheinlich für die einen oder anderen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mich groß blamiert habe.
Also
Udo Lindenberg-T-Shirt wäre mir sowieso nicht an den Leib gekommen.
Ja, also ich kann es ja, also ich finde, wenn ich das so ein bisschen so mit mir vergleiche, finde ich das schon eigentlich relativ cool oder relativ stark, wenn man so eine musikalische Bildung oder Prägung entwickelt hat, wo man schon relativ früh weiß oder sich damit identifizieren kann, was nicht unbedingt der Mainstream ist. Also ich wäre wahrscheinlich dann der Typ gewesen, über den man die Nase gerümpft hätte. Ich habe fürchterlich viel Scheiße gehört, so glaube ich zu der Zeit.
Da kommt man ja nie raus, oder? Da
kommt man nicht wirklich raus, ja. Ich habe letztens eine Playlist gefunden von 2007 und habe mich zu Tode geschämt. Aber Leute, es soll hier nicht um mich gehen, sondern Christoph, du hast gerade eben schon gesagt, du bist auf Tour gegangen. Und das war erstmal was, hast du noch nie gemacht, bist nie auf Tour gegangen. Aber dann habe ich hier rausgefunden, du bist ja nicht mit irgendwem auf Tour gegangen, sondern es hat dich zu Nirvana gebracht. Also das war jetzt wirklich so
krass. Nee, okay, jetzt springen wir ein bisschen. Ja gut, aber die waren ja auch mal unberühmt. Wie heißt denn das? Underground. Also, pass auf, das ist ganz einfach. Nirvana kommen aus einer Szene heraus. Nirvana waren ja nicht irgendwie eine MTV-Kreation, sondern die hat es ja auch schon ein paar Jahre davor gegeben und die haben sich den Arsch abgetourt, sowohl in den USA als auch in Europa. Und bis da mal alles zusammengekommen ist und alles auf den Punkt gekommen ist und dann noch daraus ein weltweiter Gamechanger wurde, da wurde ja schon jahrelang vorher dran gearbeitet und da war ich auch mal kurz peripher. Also ich habe mal eine Tour für die gebucht in Deutschland und bin dann auch mit denen mitgefahren zum Teil und war dann auch in London und so beim Tourabschluss und solche Sachen, ja. Also ich war ein bisschen befreundet mit denen, weil wir hatten uns in Amerika schon kennengelernt und dann später habe ich ja auch Courtney Love unter Vertrag genommen und das heißt, dann war ich noch in Seattle bei denen, also ich war, das war jetzt auch nichts Besonderes oder so.
Nein, natürlich nicht, aber da ist der Nimbus Nirvana, der ja irgendwo da drüber schwebt und natürlich sind das erstmal eine ganz normale Menschen und die waren dann damals noch Underground, sie waren jetzt noch nicht die riesigen, du hast ja gesagt, so die MTV-Kreation, aber trotzdem interessiert mich dann so in der Rückschau, was sind das deiner Meinung nach für Leute, oder muss man eine bestimmte Art von Mensch sein, um eine Weltkarriere zu machen? Also hast du damals schon irgendwie gedacht, als zum Beispiel als Nirvana, Dave Grohl, Kurt Cobain, als sie noch sehr underground waren, hast du da schon gespürt, das wird noch mal richtig groß, oder ist es einfach immer nur eine lose Wette in die Zukunft, hätte genauso gut nach hinten losgehen können?
Nee, also ich war ja immer dem Underground sehr verhaftet und von daher medial war das auch, was mit Nirvana passiert ist, so in der Art nicht vorstellbar. Also du musst dir überlegen, dass das Größte davor, vor Smells Like Teen Spirit, da gab es Popmusik, es gab Michael Jackson und es gab Lionel Richie mit All Night Long und das lief alles rauf und runter auf MTV. Und dann gab es aus dem Rockbereich halt so 10 Minuten November Rain mit Supermodels und Regen und Guns N' Roses und so abgeschmackte Scheiße. Also wirklich Gruselzeugs auf pompös aufgeblasen. Und das ist ja halt das Schöne, dass Nirvana das mit so einem Handstreich eigentlich diesen Pudelrock beendet haben. Das fand ich, das wäre auch mal sympathisch. Aber darum war es nicht unbedingt vorhersehbar oder vorstellbar, dass diese Band jetzt die Musikgeschichte umschreibt. Das hat niemand, keiner kann dir das, wird dir sagen, ja, das habe ich immer so gewusst. Als es passiert ist, wurde ja damals auch mit Argusaugen beäugt, wenn einer aus unserer Szene zum Major-Label geht, dann, das war ja immer schon so, boah, wirklich? Und warum jetzt gerade die? Und als Nirvana bei Geffen unterschrieben hatten, da haben wir uns kurz alle mal am Kopf gekratzt und haben dann aber waren uns, glaube ich, alle recht schnell einig, ja, das kann passieren, das kann gut sein, weil der Typ hat halt, der kann halt Songs schreiben und er hat einen anderen, so eine Beatles-mäßige Harmoniefähigkeit, die viele andere Bands einfach niemals haben werden. Und wenn der diese Punk und diese Grunge-Energie, die wir, das Wort haben wir ja nicht in den Mund genommen, das ist ja ein RTL2-Wort, Entschuldigung, oder zumindest ein NMI- oder Melody Maker-Wort. Aber es, also, wenn man sich das überlegt mit der Energie und den Songs, ja, dann kann da schon was, könnte da schon was raus werden. Aber dass das daraus wird, das, nee. Nein.
Also du würdest ja auch sagen, dass es gar nicht so einen bestimmten Typ, also dass Menschen nicht
doch,
irgendwie so sind.
Doch.
Also man kann aus Menschen jetzt nicht so ablesen, okay, du hast jetzt so ein Star-Potenzial. Da sind
doch.
Wir, doch, wirklich, ja?
Das geht doch. Dann. Nein, du kannst es nicht unbedingt ablesen, aber du brauchst das. Also du brauchst Star-Power, du brauchst ja, natürlich. Also das ist immer, da kommen immer so Faktoren zusammen. Ich glaube, das ist, was Talent ist das eine, Drive, Antrieb, Ambition, es wollen. Das ist ganz viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen das nicht. Das interessiert sie nicht. Sie wollen nicht diese Größenordnung erreichen. Und dann ist es auch so. Manche andere wollen, andere wiederum wollen das. Also da kommt Talent, harte Arbeit. Das klingt ein bisschen amerikanisch jetzt. Talent, harte Arbeit, Ambition und ganz viel Glück. Also dass alles so zusammenfällt und dass das Timing richtig ist. Ich glaube zum Beispiel ohne MTV, wenn das 10 Jahre früher passiert ist, Smells Like Teen Spirit wäre vielleicht gar nicht so explodiert, wie es damals ist, weil die Radios, die haben es alle nicht gespielt. Ich weiß noch genau, wie die Radiosender alle, wissen wir jetzt nicht.
Zur Rolle vom Radio kommen wir auch nochmal später. Also wie wichtig vielleicht auch noch Radioplays im klassischen Sinne für KünstlerInnen sind oder auch für ein Label sind. Jetzt hast du dich aber irgendwann dazu entschlossen, wie du gesagt hast, einfach gemacht und mal aufgeschlossen. Hast mal ein Label aufgemacht. Dieses Label gibt es immer noch. City Slang.
Es ist jetzt. Also ich habe mein Hobby zu meinem Beruf gemacht und das Hobby hat sich jetzt nicht groß geändert. Warum sollte ich dann?
Aber wo war der Punkt, wo du gesagt hast, das kann funktionieren. Also ich traue mir das selber zu, auch Talente zu sichten, die unter Vertrag zu nehmen und daraus kommerziell, weil man, also ganz platt gesagt, man muss ja von irgendwas seine Miete bezahlen. Also von Idealismus geht's ja nicht. Dann kannst du wirklich deine Platten essen. Aber wo hast du gemerkt, das kann klappen?
Habe ich nicht, kann ich so nicht sagen, weil ich in solchen Kategorien tatsächlich nicht gedacht habe. Ich habe das wirklich kopflos angefangen zu machen, einfach, lass mal einfach machen. Und na klar kommt, wenn du älter wirst und irgendwann, und die ersten 10 Jahre, würde ich jetzt sagen, waren sehr auf und ab. Wahnsinnig erfolgreich mit Hole und mit diesem ganzen, in diesem ganzen, also wir haben ja 1994, 95 wirklich irren Erfolg gehabt, um dann auch ganz toll wieder, gnadenlos wieder abzustürzen. Und 98, 99 habe ich mir schon wieder die Haare ausgerissen und wusste nicht, geht das überhaupt auf, kriegen wir das hin und so weiter. Ich hatte da eine Familie und meine Frau sagte auch gerne mal, meine Frau, die seit diesen ganzen Quatsch mit mir mitmacht seit Jahrzehnten, die sagte natürlich auch, wir können auch in Schönheit sterben, wenn ich da mal wieder mit irgend so was Unhörbarem ankam und sagte, hör dir das mal an, das ist total super. Also ich war ja immer, ich habe das als, das war eine Verlängerung meines Hobbys und meines Enthusiasmus für interessante, schräge Musik. Dass in diesem Kosmos irgendwann mal so eine Nirvana auftaucht und auch wieder verschwindet oder eine Hole wieder auftaucht und wieder verschwindet, ja, das kommt vor, aber das war ja nie so, ich habe das nie so ausgerichtet und es war auch nie der Plan, weil es gab nie einen Plan.
Also es ist weniger die Suche nach dem goldenen Ticket gewesen, also nach dieser einen Perle, die auch dann das ganze Label zieht, vielleicht dann auch über Jahre, sondern da steckte dann doch ein bisschen.
Das war einfach naiv drauf losgemacht. Mittlerweile würde ich sagen, habe ich einen Plan, aber damals hatte ich überhaupt keinen Plan.
Du machst,
sorry, das, wenn das so unspannend
ist. Nein, also ich meine, das Label gibt es ja jetzt 30 Jahre. Ja. Also 1990.
Ich hab wahnsinnig viel Glück gehabt.
Damit wir uns ganz kurz mal orientieren können, in welcher Zeitspanne wir jetzt überhaupt reden. Mhm. Aber das heißt ja auch, du hast ganz viele KünstlerInnen, Bands kommen und gehen sehen. Mhm. Wie gibt man denn einem Label auch ein Soundprofil? Das bedeutet, wo hast du dich zu Anfang hin orientiert und ist es denn wirklich so, dass dir dann vom Mettler bis hin zur Weltmusikerin über die Reggae-Band und, keine Ahnung, den Techno-DJ, dir jeder was schicken kann und theoretisch könnte jeder auf deinem Label landen? Oder wie gibst du der Sache ein Profil?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe immer versucht, das zu vermeiden, dass es zu eng wird. Also darum haben wir auch schon durchaus in den Anfängen und in den 90er Jahren einige Kapriolen geschlagen, wo wir musikalisch ganz komisch angeguckt wurden. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum es uns noch gibt. Weil wenn du sagst, du machst jetzt nur Folk, ja, dann hat sich's auch irgendwann mal ausgefolgt. Ich meine, also glaube ich, klar kannst du immer ein Reggae-Label machen, aber für viele Leute, meine Mutter inklusive, ist halt der Satz, Reggae klingt doch alles gleich, nicht gemeint als rassistisch, sondern als so empfinden die das. Weißt du, das ist, ich glaube, wenn ich, da der Antrieb, das war wirklich so ein bisschen mein Ego-Ding. Ich habe beschlossen, ich finde diese Band jetzt ganz toll, lass uns die mal fördern, lass uns da mal was machen. Und die Idee war einzig und allein, wir veröffentlichen eine Platte, wir versuchen mit diesen Bands so zu arbeiten, dass sie eine Karriere haben. Das war ja am Anfang immer Nordamerika. Also nordamerikanische Bands geben mir ihre Musik und sagen, hier, mach du mal in Europa und in England. Und die können aber nur englische Presse lesen. Das heißt, ich muss denen war total egal, wenn ich hier super Review aus Frankreich, alle so, great. Mhm. Und wenn ich aber hier kleine Erwähnung im Melody Maker in England, alle so, wow. Also die amerikanischen Bands wollten in England wahrgenommen werden und der Rest von Europa war dann so ein Dazutun.
Ist aber eigentlich interessant, weil ja auch Deutschland als einer der wichtigsten Musikmärkte der Welt gilt.
Oder na klar haben die das mitgenommen, wenn wir sie hier auf Tour gebracht haben und wenn sie in Deutschland Erfolg hatten und wenn sie plötzlich in Berlin vor 500 oder 1000 Leuten spielen und aber in ihrer Heimatstadt Boston kommen mal 100 oder sowas. Also das, klar,
aber warum
haben die sich darüber gefreut.
Warum am Anfang dieser Blick direkt so weit?
Das war mein Geschmack. Ich habe noch nie mit deutscher Musik was angefangen, darum auch das Udo Lindenberg. Deutschsprachige Musik war für mich eigentlich fast immer zum Wegrennen. Weil da verstehe ich die Texte, da komme ich nicht mit klar, das will ich nicht hören, das kann ich auch nicht ausblenden. Und außerdem bleiben sie musikalisch meistens auf halber Strecke für mich, was ich musikalisch interessant finde. Also ich habe in den 30 Jahren sicherlich auch ein Dutzend deutscher Künstler und Künstlerinnen veröffentlicht, innen auch wirklich, aber meistens glaube ich Künstler. Und das waren dann entweder Instrumentalisten oder Englisch singende oder also mit deutschsprachig einmal irgendwo zwischendurch, wir sind Helden, das war nicht City Slang. Aber und die Judith hat halt einen wahnsinns Sprachewitz und da konnte ich gut mit umgehen. Aber ansonsten bin ich vor deutscher Musik eher weggerannt.
Ist das immer noch so?
Ja.
Und hast du dann noch keine Band, keine Künstlerin, keinen Künstler, wo du jetzt gerade sagst, finde ich interessant. Also vielleicht in die Singer-Songwriter-Richtung, keine Ahnung, T.S. Ullmann, Bosse oder keine Ahnung, vielleicht sogar auch ein Casper oder sowas.
Ich finde teilweise, sagen wir es mal so, bei diesen ganzen, also Deichkind.
Ja.
Doch.
Zum Beispiel.
Ja. Ich habe aber immer aus Deutschland heraus gedacht, für City Slang speziell, war ich immer, wenn du schon Randgruppenbeschallung machst, dann kannst du damit nicht nur auf den deutschen Markt schielen, sondern du musst überall versuchen, das Zeug rauszubringen und versuchen, das vernünftig an die Leute zu bringen. Und darum, also der deutsche Markt war zu klein, nicht für mich, sondern für diese Art von Musik, die ich veröffentlichen wollte, um damit zu reüssieren. Und darum war es einfach von vornherein klar, wir müssen, City Slang muss europaweit und vor allen Dingen in England aufgestellt werden. So, das war meine erste Aufgabe. Und wie gesagt, weil es fast am Anfang fast ausschließlich nordamerikanische Bands waren, die haben wirklich nur nach England geguckt. Die wollten, dass ich in England einen guten Job für sie mache.
Aber jetzt verstehe ich noch nicht so richtig, warum, also, dass es in Deutschland jetzt nicht unbedingt die Mucke gemacht wurde, die du geil fandst. Deutsche Musik hast du ja eben gerade erläutert. Aber gab es denn in England oder vielleicht auch in Skandinavien nichts, was dann auch nochmal auch dir eher entsprochen hat? Weil es war geografisch ja auch näher. Also ich finde es, woher kommt auf einmal dieser große Wurf bis ganz da nach hinten hin, wo man eigentlich ja vermeintlich auch hätte in England oder Skandinavien ähnlich, finde ich,
hätte werden können. Kann ich dir ganz genau sagen. Also ganz klar musikalische Sozialisation, Reinhard Holstein, prägende Bands, 80er Jahre, 70er Jahre, da war... In England gab es Punkrock und New Wave und das fand ich alles ganz gut und schön, aber zu der Zeit, wo für mich Musik, wo es für mich möglich war, Musik selber zu veröffentlichen, gab es in England jetzt nicht wirklich irgendwas, was mich interessiert hat. Also auch durch die 90er, diese ganze Britpop, Blur und Oasis und so, das ist mir alles komplett vorbeigegangen. Also nicht vorbeigegangen, es hat mich einfach nicht interessiert. Es hat mich schlicht nicht interessiert. Und dann kommen wir nach Schweden und nach Benelux und nach Deutschland und da gab es dann die Nachbauten der Bands, mit denen ich wirklich arbeitete. So, jetzt habe ich Lemonheads und Flaming Lips und Yola Tango und Superchunk und Sebado und Tortoise und Hole und wie sie alle heißen, waren alle auf meinem Label. Und dann habe ich natürlich Demos gekriegt aus Italien, Belgien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Skandinavien und England und die klangen alle so wie die genannten Bands und dann saß ich da schon und dachte, jetzt hast du diese ganzen amerikanischen Bands auf deinem Label und kriegst hier Demos zugesendet von europäischen Bands, die möchten gerne so klingen wie diese amerikanischen Bands. Warum solltest du dir das antun, wenn du doch das mit dem Original arbeiten kannst? Also habe ich dann freundlich zurückgeschrieben, liebe Belgier, ganz toll, dass ihr klingt wie Dinosaur Junior, aber die gibt's ja schon. So. Ist das,
ja, das
verwerflich?
Nein, überhaupt nicht. Ich frage mich nur...
Ich wollte das Original.
Das ist absolut nachvollziehbar. Ich frage mich nur einfach aus einer Label-Sicht oder das ist so eine Sache, die für mich noch nicht so 3000%ig klar ist, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eine Band wie... wieder ganz oben im Regal, aber ich glaube, das veranschaulicht das am besten. Wenn eine Band wie Nirvana kannte vorher keine Sau, sind aber getourt und haben auf einmal einen Zeitgeist getroffen. Dann gab es doch sicherlich auch, gut, die haben den Grunge groß gemacht. Ich glaube, es gibt keine andere Band, die so groß war wie Nirvana, deswegen hakt das Beispiel auch. Aber ich suche gerade noch mal so ein bisschen nach einer Band, vielleicht wäre man da im Punk fündig, die es geschafft hat, einen Sound loszutreten. Und auf einmal gab es dieses Genre, diese Art von Musik überall.
Pixies.
Meinetwegen.
Nirvana haben eigentlich 50% bei den Pixies abgeschrieben. Also stilprägende Bands, Pixies, Husker Du, also Bands, wo sich andere, Minor Fugazi, also dieser frühe Hardcore-Amerikanische, Dave Grohl von Nirvana hat früher in solchen Bands gespielt, in Washington DC Punk-Bands, eine Band namens Scream. Kennst du Fugazi? Sagt dir das was? Okay, das sind halt so Kult-Bands. Und der war auch komplett im Underground-Ding. Aber stell mal deine Frage zu Ende.
Ja, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist doch eigentlich, wenn man merkt, es kommt ein Genre ins Rollen. Irgendwas fängt jetzt an, gerade so ein bisschen durchzugehen. Also nehmen wir mal die klassischen Indie-Sachen Mitte der 2000er. Also The Kooks zum Beispiel. Wow, krass. Auf einmal waren dann auch die Arctic Monkeys da. Auf einmal, also was ich so ein bisschen sehr auf diese süßen, lockenköpfigen, skinny, Jeans tragenden Gitarren-Dudes irgendwie gestürzt hat. Was ich meine ist, das Original ist ja schön und gut, wenn man das hat, aber anderswo wird ja genau auf einem gleichen Level auch Musik gemacht, was ja auch in der Kommerzialisierung so gesehen nicht als schlechter angesehen wird. Ja. Und deswegen, also deswegen.
Aber ich musste ja gucken, wo ich überhaupt was herkriegte. Also erstmal, da kommt ein Deutscher 1990 und sagt: Hallo, ich habe jetzt hier ein Label. ist jetzt nicht so, dass die halb England oder Amerika, die ja glauben, die haben das selber erfunden, die Bude einrennen und sagen, oh, da ist ein Deutscher, der will uns veröffentlichen. Die haben eine eigene Musikindustrie. Die Amerikaner kamen ausschließlich, weil dazwischen ein ganzer Atlantik lag. Und das war natürlich was, wenn du jetzt auf einer Indie-Bude in USA gesigned bist, heißt das noch lange nicht, 1990 oder auch bis das Internet kam, dass du auch in Europa gut funktionierst. Das heißt, die haben sich also Partner gesucht, die das für sie in Europa erledigt haben. Und wenn du da mal die Tür, den Fuß in der Tür hattest, so wie ich dann irgendwann, dann war das ein ständiger, ruhiger Fluss an toller Musik, wo du nur aussuchen musstest, ja, mit denen würde ich gerne arbeiten, mit euch, ja, also, weißt du, das war einfach mega toll, was da ankam oder wo, wenn ich darüber gefahren bin, was ich zu hören bekommen habe. Da, ich hatte bessere Connections in Boston, Seattle und Los Angeles und New York als in Brüssel, Stockholm und ja. Amsterdam.
Okay, gut, also es ist mir langsam so ein bisschen klar geworden.
Es ist gewachsen.
Und verständlich.
Es ist gewachsen. Ja. Und ich musste, und es ist einfach so entstanden. Ohne, wie gesagt, ohne großen Plan. Einfach nur mit dem Wunsch, das ist tolle Musik, die möchte ich gerne hier veröffentlichen.
Aber wie schafft man es denn, auch Bands davon zu überzeugen, wie du es gerade schon gesagt hast, da kommt dann hier ein Mann aus Deutschland, da kommt ein Christoph aus Deutschland, ja, und sagt hier, ich möchte euch gerne in Europa vertreiben. Sind die Bands dann sofort, alles klar, du machst anscheinend irgendwas für uns, Hauptsache, da geht was vorwärts, oder wurdest du da auch so ein bisschen so gefact-checkt, weil googeln konnte man ja damals noch nicht?
Du wurdest immer nach dem beurteilt, was du schon so hinter dir hast. Und der Anfang war halt sehr schön. Ich habe ja diese paar Jahre Booking gemacht, in den späten 80ern. Und das waren ja Bands, die ich auf Tour geschickt hatte, hier in Europa, die dann irgendwie sich umgedreht haben und gesagt haben, kurz bevor sie wieder nach Hause geflogen sind, so ungefähr, hey, super Tour, vielen Dank, würden gerne wiederkommen, haben aber keine Plattenfirma hier drüben. Und Europa zu touren, nur auf Import, ich glaube nicht, dass es wachsen kann. Wir bräuchten dann auch mal hier ein lokales Release und jemanden, der für uns Promo macht, damit wir vorankommen können. Ja, und irgendwann habe ich einmal die Hand gehoben und gesagt, ich würde dann ein Label machen und dann war sofort hier. Ja. Wirklich gleich mal 3-4 Veröffentlichungen im ersten Jahr waren alles Bands, mit denen ich vorher schon im Live-Bereich gearbeitet hatte.
Also da war so ein bisschen auch die Vertrauensbasis, ja, da.
Und dadurch kommt dann ein Schneeball ins Rollen und zack, immer mehr. Das ging tatsächlich damals vergleichsweise einfach und wir waren alle ein bisschen unschuldiger und naiver und es war auch nicht so durchmedialisiert wie heute. Mhm. Es gab keinen Shitstorm. Wie willst du denn den faxen?
Aber ist es denn so, allein mal aus so einer rechtlichen Ebene, war das immer so völlig unproblematisch, dass man ein Label in Nordamerika haben konnte und ein Label in Europa? Mhm.
Bis und zu einer gewissen, also kommt immer auf die Ambition an. Ich habe 1997, glaube ich, die Band Yola Tango verloren, weil sie bei einem amerikanischen Label unterschrieben haben, das ihnen gesagt hat, wenn ihr bei uns sein wollt in USA, dann müsst ihr aber auch bei uns sein in Europa, da bauen wir uns gerade auf. Und dann waren sie weg nach 7 Platten.
Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, also in die tägliche Arbeit von einem Labelboss. Wie sah das damals?
Heute oder damals?
Naja, vielleicht kannst du das auch so ein bisschen gegenüberstellen. Also wie war deine Arbeit damals und wie sieht die jetzt im Vergleich zu heute aus? Du hast es eben schon angesprochen. Promo, Releases, wie viel Klinken putzen?
Lustigerweise hatten damals zuerst mal die meisten Bands keine Manager. Das ist eine Erscheinung, die überhaupt erst wann ging das dann so los mit? Ich mache auch was mit Medien und diese ganze, das die mediale Industrie, dass man Kommunikation studieren konnte und dass es Pop-Akademien gibt und vielleicht auch, dass Major-Labels eine Krise durchleben wie 2004 und Menschen rauswerfen ohne Ende und also Personalausdünnung und all diese Leute befinden sich plötzlich auf der Straße. Was mache ich jetzt? Manage ich halt die Band um die Ecke oder so. Also früher hatten, in den 90er Jahren gab es nur die großen, wirklich big, ambitionierten Bands, die hatten dann Management, aber das war erstmal eine Rarität. Aber im Grunde genommen hat sich da so viel nicht verändert. Du suchst was aus, du entscheidest dich dafür. Also das ist ja eine große Entscheidung, sich so wie so ein Eheversprechen so ein bisschen. Pass auf, du gibst mir deine Kunst, ich und du kommst zu mir, der ich jetzt aus dieser Kunst in irgendeiner Art und Weise jetzt nicht Kommerz machen soll, aber ich soll sie für dich nach vorne bringen und den Menschen nahe bringen. Und ich sage mal so, wir verpflichten uns ja diesen Künstlern und Künstlerinnen eine Karriere aufzubauen, wenn wir sie ganz am Anfang ihrer Karriere unsere Fittiche nehmen. Und ja, da musst du einfach bei jeder Entscheidung jeden Tag überlegen, ist das gut für die Künstlerin, für den Künstler, ist das gut für den Act, ist das gut fürs Label, gehen die Interessen da zusammen? Du schreibst Veröffentlichungspläne, du schreibst Promotionpläne, du schreibst Infos, du schüttelst die PR-Trommel und versuchst in den Musikmagazinen in den 90er Jahren gab es da noch ganz viele Presse zu bekommen, weil die anderen Massenmedien waren für uns verschlossen. Radio war absolut No-Go.
No-Go von eurer Seite aus? Oder?
Nein, die wollten von uns nichts wissen. Die Musik, die wir veröffentlicht haben, gab es Spezialsendungen vielleicht in Berlin ganz spät abends. Auf dem jeweiligen Rundfunksender. Wann fing Fritz an? Ich weiß gar nicht, aber davor gab es ja mal kurz. Also ganz früher, als ich hierher gezogen bin, da gab es SF Beat. Das war eine Stunde auf dem SFB. Eine Stunde am Tag. Und da haben sich alle drum geprügelt, da stattzufinden. Kannst dir vorstellen, was und wie eng das war. Also Radio war eigentlich. Im Radio haben wir so gut wie nicht. Wir mussten immer um Radio herum planen. Wenn wir schon im Radio nicht sind, wie kriegen die Leute, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen diese Musik hören? Naja, live spielen war dann sehr wichtig.
Aber wie kriegt man das dann, sag ich mal, gebuckt, dass du halt sagst, okay, ich habe hier eine coole Band und jetzt muss aber jemand auch erfahren, dass das eine coole Band ist, also und da müssen Tickets verkauft werden. Also
das ist eine ganz sekundäre Erwägung, da müssen Tickets verkauft werden. Wir waren eine Plattenfirma, wir wollten Platten verkaufen. Also
aber LPs was kommt denn zuerst?
CDs.
Aber was kommt zuerst?
Naja, also früher war es ja tatsächlich so, dass das Tourenbusiness dazu diente, eine Platte zu promoten. Und irgendwann, als die Platte wertlos wurde, haben die Bands ja gelernt, dass sie nur noch mit dem Live-Geschäft Geld verdienen können. Das war ja mal so. Und das fällt aber nicht vom Himmel. Das ist jetzt nicht so, dass du, wenn du morgen aus dem Übungsraum ans Tageslicht hervortrittst, dann plötzlich sofort irgendein Promoter vor dir steht und sagst, hier, ich biete dir 10.000 Euro, wenn du bei mir in meinem Venue spielst. Da musst du dich ja hinspielen und das dauert. Und das ist die Ochsentour. Das ist ganz normal, get in the van, get on, go on tour und spiel. Spiel an jeder Milchkanne, so gut wie es geht. So, wenn du dann das Glück hast, eine Plattenfirma zu haben, die dich da parallel flankiert mit Maßnahmen, die sagt, hier, du kannst hier mit dem Ulmer Stadtanzeiger ein Interview machen und du kannst hier mit dem Tipp Berlin reden und du kannst hier mit, also das war unsere Arbeit. Promotion.
Alles mitnehmen, was geht.
Alles, was geht, alles, was sinnstiftend ist ja. Und das in ganz Europa, ne? Also das war halt schon unser Job, weil wenn du aus Amerika kommst, willst du ja nicht einfach nur durch Deutschland touren. Du willst, wenn du schon ins Flugzeug steigst und deinen ganzen Quatsch hier rüber schleppst und deine vier besten Freunde einpackst, dann willst du natürlich überall sein. Also mussten wir da irgendwie gucken, dass du das von Spanien bis Oslo und England und Italien und so weiter.
So eine Tour kostet ja auch Geld.
Genau.
Also man muss
das schöne diese Wort
Leute,
Tour-Support.
Tour-Support. Man muss die Leute unterbringen, die brauchen im Zweifel, keine Ahnung, im allerbesten Fall fahren die den Van halt irgendwie selbst oder so. Wird vielleicht auch so gewesen sein. Aber das klingt ja auch erstmal nach einem großen Vorschuss an Knete, den man da aufbringen muss. Woher kommt das Grundkapital?
Das ist der Balance-Act, den so ein Label, glaube ich, tagtäglich bestreiten muss. Wir City Slang besteht daraus, dass es Künstler gibt, die verdienen Geld und mit denen verdienen wir Geld und die verdienen Geld und das Geld, was wir mit denen verdienen, stecken wir in die wir kein Geld verdienen, um zu hoffen, dass diese Künstlerin oder dieser Künstler irgendwann mal die Seite wechselt und zu denen gehört, die Geld einspielen. Mhm. So ist es seit 1990 und wird wahrscheinlich niemals anders sein. Das Grundkapital kam daher, dass ich 1991 Hole und Courtney Love kennengelernt habe und auf, unter Vertrag genommen habe und dann und im zweiten Jahr meines Labels einen Mega-Erfolg in, also für unsere Verhältnisse, Mega-Erfolg in England hatte, der sich dann durch ganz Europa fortgesetzt hat und der dann 94 mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums, das ist ja die Witwe von Kurt Cobain, ne? So, da gab es ja, da war ich also, ich habe also 4 Jahre lang in diesem komischen Wirbelwind aus Grunge, Drogen, Glamour und ich weiß nicht was gelebt und 94 kam dann das zweite Hole-Album raus, dann erschoss sich Kurt und dann ging Trauerarbeit und dann haben wir erst 95 dieses Album nochmal komplett neu aufgelegt und dann kam sie das erste Mal auf Tour. Und dann haben wir in ganz Europa maßlos viele Hole-Platten verkauft. Mhm. Und das war dann wieder das Kapital, um Bands wie Lamp Chop und Calexico in den nächsten Jahren aufzubauen. Und so funktioniert sowas.
Würdest du mir recht geben, wenn ich sagen würde, der Musikindustrie geht es aber auch im Vergleich zu Ende, Mitte der 90er sehr viel schlechter?
Nee, ich glaube, die kommt. Also, es ist. Die Musikindustrie kann man als solche nicht mehr so. Das ist nicht mehr so ein homogenes Gebilde, glaube ich. War es ja noch nie. Aber Mitte der 90er waren die fetten Jahre, CD-Verkäufe. Alle Leute kaufen sich nochmal das, was sie sich auf Vinyl schon mal gekauft hatten, nochmal wieder. Also, der Vinylmarkt war irgendwann saturiert. Dann kam die CD. Dann fiel der, das ist ganz wichtig, dann fiel der eiserne Vorhang und dann gab es eine vollkommen neue Märkte von Leuten, die CDs, die hatten ja auch nie digitale Leuchtdioden an Boxen und sowas, also das gab es ja einfach nicht und da war ein riesen Nachholbedarf, das heißt in den 90er Jahren war, glaube ich, wirklich, waren wirklich fette Jahre, wenn du in der Major-Label-Industrie warst. Heute ist es so, dass die Majors wahrscheinlich fettere Jahre haben als damals, weil sie haben einen viel kleineren Apparat und sie kriegen jeden Monat von den Streaming-Services so viel Geld überwiesen.
Ist das so?
Es ist, wir reden doch hier von vielen, vielen Milliarden. Also Streaming ist ja ganz einfach. Streaming ist sehr gut für Menschen, die riesige Katalogtaschen haben, die also wahnsinnig viel Musik unter sich haben, die einfach, weißt du, wenn du die Beatles und die Rolling Stones und Pink Floyd und Queen und Elton John und all diesen alten Kram hast, der immer noch gehört wird, der aber einfach nur da sitzt,
ja,
und du kriegst dafür monatlich dein Geld, das ist schon mal ein erkleckliches Sümmchen. Dann ist Streaming sehr gut für Pop und Streaming ist sehr gut für Hip-Hop. So, wenn du also entweder Pop, Hip-Hop oder Katalog hast, dann ist Streaming für dich ganz toll. Wenn du kantige, schwierige, künstlerisch wertvolle, interessante Musik machst, dann ist Streaming wieder ein ganz anderes Thema.
Jetzt hast du aber auch so große Stars wie Taylor Swift zum Beispiel, die sich ja schon gut und gerne mal darüber aufregen, dass Streaming für den Erfolg, den sie ja zweifellos haben und der schon extrem groß ist, im Vergleich dessen extrem wenig abwirft. Also ich glaube, da geht...
Ja, aber alle, die... Also Entschuldigung, das ist so eine Transition. The Weeknd wirst du sowas niemals sagen hören. Der war halt, hat halt nicht zu einer Zeit existiert, wo man sich mit CD-Verkäufen noch unfassbar die Taschen voll gemacht hat. Dass die CD jetzt nach und nach einfach abstirbt und dass es keinerlei Schlitze mehr gibt, wo man das Ding noch reinstecken kann. Mit CDs wurden halt ganz andere Umsätze gemacht und beim Streaming dauert es halt länger, aber ganz ehrlich, Taylor Swift beschwert sich darüber nicht. Die beschwert sich darüber nicht, weil die macht unfassbar viel Umsatz mit Streaming, weil sie ist eine der Streaming-Queens, die wir da draußen haben. Ich glaube nicht, dass, wenn sie sich das Geschäftsmodell mal genauer anguckt, dass sie sich da weiter drüber beschweren wird. Taylor Swift hat einmal sehr sinnvoll den Mund aufgemacht, als Apple ihren Streaming-Service an den Start gebracht haben und Apple haben gesagt, so, und wir machen mal hier die ersten 3 Monate für Umme und dann könnt ihr ja entscheiden, ob ihr unseren Streaming-Service machen wollt. Also, und diese 3 Monate Umme wollte Apple keine Künstlerin und keinen Künstler bezahlen und auch kein Label. Und da hat Taylor Swift gesagt, entschuldige, wenn ihr Kundenakquise macht, dann macht es doch bitte mit euren Sachen, aber nicht mit unseren Inhalten. Okay. Und da hat sie vollkommen recht gehabt.
Also, aber da scheißt doch auch der Teufel wieder auf den größten Haufen. Also, dass ich dann vielleicht auch in The Weeknd und
das ist aber eine Vereinfachung,
und Drake nicht beschweren. Ja, das ist ja schon klar. Aber ich meine, wenn The Weeknd und Drake einmal auf Welttournee gehen, also da hätte wahrscheinlich, also wenn die jetzt bei dir auf dem Label wären, dann könntest du schon...
Warte mal, die Vorstellung muss ich mal kurz sacken lassen.
Also dann wäre schon ausgesorgt, also wahrscheinlich forever mit einer Tour.
Aber ja.
Und da denke ich mir halt, was bringt das denn auch Künstlern und Künstlerinnen, die jetzt vielleicht auf kleineren Labels sind, die jetzt nicht die ganz große Populärmusik machen, die aber pro 100 Streams von Spotify oder Apple Music dann ihre 2 Cent bekommen. Ich meine, das meine ich doch.
Okay, was diskutieren wir jetzt hier? Diskutieren wir das Geschäftsmodell oder die gefühlte Ungerechtigkeit des Streamings? Weil tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Streaming würde es City Slang dieses Jahr nicht mehr geben. Ohne Streaming hätten wir die Pandemie nicht überstanden. Ganz einfach. Es ist so. Streaming ist für uns und für, das sagt ja auch jede andere ernstzunehmende Musikfirma heutzutage, ein rasend wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Die lauten Stimmen von Menschen, die sich über Streaming beschweren, das sind die, die in den, sagen wir mal, in den 90er Jahren unfassbar viel Geld verdient haben irgendwann mal und jetzt nicht mehr. So, und die gucken sich das an und sagen, ich bin Portishead. Ich habe in den 90ern ein neues Genre namens Trip-Hop erfunden. Ich habe wahnsinnig viel Platten verkauft. Ich bin ein hochgeachteter musikalischer Act aus Bristol. Ich habe einen richtig beschissenen Vertrag damals unterschrieben, weil ich war in keiner guten Position, war auch nicht groß. Dass mein Streaming-Anteil, was ich in meinem Vertrag kriege von meiner Plattenfirma, ist eine Nichtigkeit von einer Nichtigkeit. Ja, dann würde ich mich auch beschweren, weil das ist halt tatsächlich so, dass die vertraglich wahrscheinlich komplett über den Tisch gezogen werden, weil das ist eine Nutzung, die gab es 1995 noch nicht und für diese Nutzung wurden dann nochmal dreimal Verpackungsabzüge und was, da gab es lauter schmuddelige Tricks in den großen Verträgen, wie man die Künstler vom Geld fernhält. So, das hat sich, glaube ich, das hat sich gedreht durch vielerlei Gründe, aber Leute, die damals einen Vertrag abgeschlossen haben, die hörst du heute stöhnen darüber, dass sie kein Geld mehr verdienen. Für die ist Streaming tatsächlich ein großer Haufen Mist, weil vertraglich gesehen ist es scheiße und sie sind daran gewöhnt, mit ihrer Musik große Umsätze zu machen und das findet vielleicht jetzt nicht mehr statt. Da gibt es sicherlich eine große Menge Unbill. Und ja, ich möchte hier gar nicht die Lanze brechen für diese ganzen Plattformen, weil ich bin einer der größten, also ich beäuge jegliches Plattform-Business erstmal kritisch, weil es geht immer auf Kosten von anderen, fast immer. Ja, jegliches Plattform-Business geht immer auf Kosten von jemand anders. Diese ganzen Deliveroos und die ganzen Essenslieferereien, ja, es geht auf Kosten von Menschen, die da Fahrrad fahren den ganzen Tag für einen Hungerlohn. Und auf Kosten der Umwelt und auf Kosten von ich weiß nicht was. Also es gibt immer irgendein Problem.
Ich verstehe das auch. Ich verstehe auch, dass du da auch was Positives drin siehst. Nur was mir nicht so ganz hundertprozentig klar wird an dieser Geschichte ist, weil mir geht es um eine Differenz. Und nämlich, was ist denn, wenn wir jetzt eine Underground-Künstlerin, einen Underground-Künstler haben, der auf der Musikplattform deiner Wahl jeden Monat seine 10.000 Streams hat. Und wir reden von 10.000 Streams, das ist jetzt nun wirklich nicht die Welt.
Das ist gar nichts. Also finanziell ist es gar nichts. Andererseits denkst du, Mensch, 10.000 Leute hören meine Musik.
Genau, aber wenn ich jetzt von diesen 10.000 Streams 10 Euro kriege von Spotify, dann ist ja auch der Aufwand, den ich betreibe, weil der Aufwand ist ja, und da kannst du vielleicht mich korrigieren, weil ich denke mir immer, der Aufwand ist doch eigentlich als Künstlerin oder Künstler ja der gleiche. Ich gehe ja trotzdem ins Studio, ich nehme ja trotzdem auf. Und dass das Produkt am Ende halt im Internet ist oder in der Cloud ist und nicht auf einer CD, ist doch völlig irrelevant für den Entstehungsprozess.
Ja.
Und am Ende ist es aber so, 10.000 Leute haben pro Monat diesen Song gehört, hätte ich auch auf eine Maxi-CD rausbringen können, Anfang der 2000er, ich weiß, Zeiten ändern sich, aber da hätten wir mal gesehen, wer wie viel noch in der Tasche gehabt hätte.
Ja, aber das ist doch hätte Fahrradkette, das ist doch eine irrelevante Diskussion, weil die Hörgewohnheiten ändern sich. Wir haben als Musikindustrie, da nenne ich jetzt uns mal wieder so, unsere Inhalte idiotischerweise schon in den frühen Nullerjahren aus der Hand gegeben. Das war erstmal an Napster, dann war es an iTunes, Apple und Konsorten und jetzt halt an sämtlichen Streaming-Services dieser Welt. Also kannst das Rad der Geschichte ja jetzt nicht zurückdrehen.
Nein, natürlich nicht. Aber daraus resultiert doch auch, finde ich, immer mal wieder was anderes. Also du hast vorhin Hip-Hop gesagt, also die größte Jugendkultur, die wir gerade haben. Mhm. Das ist das stärkste Genre, was am global am meisten verkauft. Mhm. So, jetzt ist es so, dass sich ja mittlerweile die Musik sehr stark an den Hörgewohnheiten anpasst. Das heißt, es geht meiner Meinung nach auch nicht mehr unbedingt darum, was will ich als Künstlerin oder Künstler, sondern ich muss mal gut aufpassen, dass mein Song nicht länger als 2 Minuten 20 lang ist, damit er auch bloß in die Playlists kommt und damit er so auch so häufig, also die Hörgewohnheiten ändern sich und die
Dein
Leute
Hang passen zur Verallgemeinerung sich. Ist recht groß. Ich glaube, das gilt sicherlich für einige Leute, die gezielt Musik in die Richtung machen. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche.
Nein, das ist völlig okay.
Aber ich glaube es, also ich mache jetzt keinen Hip-Hop auf City Slang, aber ich kann für meine Künstler sagen, dass die sich weitestgehend einen Scheiß darum scheren, wann, welches Format. Und natürlich, mittlerweile kriegen wir unsere Sachen auch im Radio ganz okay unter und dann machen wir manchmal Radio-Edits von Songs, die zu lang geworden sind. Im künstlerischen Ausdruck, boom, oh, ich habe hier eine 6-Minuten-Single, die ist mega. Ja, aber spielt keiner. Dann musst du da nachträglich ran. Das ist ja schon eine künstlerische Vergewaltigung. Aber wenn ich Hip-Hop mache und ich sage, ich will in diesem kommerziellen Markt was erreichen und mitschwimmen, dann stricke ich wahrscheinlich meine Songs nach einem gewissen Strickmuster. Na klar, natürlich wird das gemacht. Und
aber war das damals auch schon so?
Ja, das war du hast auch schon in den 80er Jahren, in den 90er Jahren gewisse Formate bedienen müssen. Der schönste Satz von, auch gerade Radio-Promotion ist ja das Undankbarste, was man ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern überall machen kann. Wenn du jemanden ins Radio schickst, der sagt, hier, spiel mal die Single, die ist ganz toll. Und dann kommen als Antworten ja die wildesten Sachen. Meine Lieblingsantwort ist, das muss mir erstmal einer warm spielen.
Was?
Ja, das muss erstmal ein anderer Sender rauf und runter leiern, bis ich das auch spiele. Und dann, heutzutage ist ja eh nur noch so, was testet, wird gespielt. Ja, also, aber früher war ja noch nicht alles getestet. Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass Spotify in Skandinavien, wo Spotifys Verbreitung sehr viel früher da war, dass ich eine Zeit lang Demos gekriegt habe aus Skandinavien, wo ich habe die Musik angemacht und habe gesagt, boah, das ist Musik für Spotify-Playlisten. Also die ganz gezielt Musik machen mit in dem Hintergedanken, ich will auf die und die Spotify-Playliste.
Weil dann sind wir nämlich wieder da, was wir relativ weit vorne schon mal gehabt haben. Ich klinge ja ähnlich wie, ich orientiere mich an etwas sehr populärem. Und wenn jeder, der dann Spotify-Funktion, spiel mir ähnliche Titel oder Musik, die ähnlich klingt, gute Algorithmen können das vernetzen und auf einmal, zack, bist du drin.
Ja, und die schwedische Version von dem, was du gerade aus Australien gehört hast.
Genau. Ja. Und deswegen frage ich mich halt irgendwie, ich hatte das Beispiel aufgemacht mit dem Hip-Hop, ist das also so plattformgetrieben, Playlist-getrieben, weil das ist ja diesmal auch eine Form von Promotion, eine Form von Aufmerksamkeit. Wenn du in so einer Playlist bist, die über Millionen Abonnenten hat und die Spotify-Kuratorin dann sagt, dich nehmen wir da
mit rein. Das ist das goldene Vlies, das ist das A und O, das ist das Erstrebenswerteste für einen jungen Hip-Hopper oder eine junge Hip-Hopperin heutzutage überhaupt. Ich glaube, jeder, der zu Hause sitzt und reimt und in irgendein Mikrofon reimt und irgendwelche Beats, meine Schwester macht da Beats da drunter oder sowas, träumt er davon, irgendwann irgendwo wahrgenommen zu werden. Und das ist heutzutage, du kannst es auf YouTube packen, da kann jeder rein, du kannst es auch auf Spotify packen, da kann auch jeder rein, aber wie kommst du, 60.000 Songs am Tag werden bei Spotify hochgeladen. Da sind die Redakteure und Redakteurinnen sicherlich.
Da geht auch mal was durch.
Da geht auch mal ganz viel durch. Ja. So, und dann sind wir wieder bei Gatekeepern. Das kam das Wort, was immer wieder vorkam. Es gibt immer noch Gatekeeper. Es gibt immer noch Menschen, die entscheiden, was kommt auf welche Playliste.
Ja, natürlich. Das denke ich auch. Ja. Jetzt frage ich mich aber gerade noch mal bei einer anderen Sache, weil...
Wie kamen wir da jetzt eigentlich hin, aus dem Weserbergland?
Ja. Ich möchte aber der Pferde noch ein bisschen folgen, denn jetzt kommen wir nämlich zu der großen Frage, wenn ich doch eigentlich alles selber machen kann, wenn ich so wie Billie Eilish mein erstes Album im Kinderzimmer aufnehmen kann, wenn ich einfach auf Instagram in meine Kamera rappen kann, wenn ich da auch Multiplikatoren habe und mit meinem Talent und mit ganz viel DIY was Hörbares hinkriegen kann, wozu brauche ich dann ein Label?
Du brauchst du nicht, kannst du, siehst du doch. Keiner sagt, du brauchst ein Label.
Aber warum? Also die,
es gibt aber immer ganz viele
was
Leute.
Ist, aber was ist der Vorteil viele, von einem Label? Also weißt du,
es gibt warum? Ganz viele Leute, die haben diesen Selbstvermarktungstrieb nicht. Und warum ist Billie Eilish bei einem Label? Also die ist ja beim größten Label der Welt. Das ist so ein bisschen müßig. Das ist auch ein bisschen plakativ, Tim.
Ganz ja, klär ehrlich. Mich auf.
Ja, also
da, dafür bist du ja da.
Wenn Nogaeres, ja?
Also ja. Hab ich live gesehen, fand ich geil.
Es gibt eine Künstlerin aus Israel, die heißt Nogaeres. Wir haben auf Google irgendwas anderes gesucht. Eine andere Band, die sich bei uns beworben hat. Wir suchen also und kommen auf YouTube-Videos und da gibt es eine Coverversion eines Songs dieser Band, die wir gegoogelt haben und das von einer bildschönen jungen Frau namens Nogaeres. Und wir saßen alle wie fasziniert davor, die Dame am Klavier alleine singt dieses Lied und wir alle so, wow, wer ist sie denn? Dann haben wir nicht mehr diese Band gesucht, sondern nur noch, was gibt's noch? Und es gab, und sie hat das gemacht. Sie hat sich zu Hause an ihr Keyboard gesetzt, hat es gefilmt und hat Coverversionen von sich auf YouTube gestellt. Dann haben wir sie kontaktiert und haben gesagt, hast du auch was Eigenes? Dann hat sie uns einen Soundcloud-Link geschickt mit 6 oder 7 Entwürfen von Songs und wir waren total geflasht, um es mal neudeutsch zu sagen. Und dann bin ich da hingeflogen und habe mir angeguckt, wie sie es live auf die Bühne bringt. Dann haben wir in kürzester Zeit ein Konzert aus dem Boden gestampft, haben wir uns angeguckt. Dann haben wir uns 2 Tage lang unterhalten, Visionen abgecheckt, geguckt, passen wir zusammen, wie ist es so? Und dann haben wir beschlossen, dass wir mit Nogaeres gerne zusammenarbeiten möchten. So. Und das ist 5 Jahre her. Und seit 5 Jahren prügeln wir also auf die Welt ein und sagen Nogaeres, Nogaeres, Nogaeres. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir zum ersten Mal an einem Punkt sind, wo es tatsächlich, wir haben das 2. Album veröffentlicht Ende März. Billie Eilishs Vater hat auf Twitter geschrieben, wie geil es ist. Billie Eilishs Bruder hat auf Twitter geschrieben, wie geil es ist. Irgendwie die ganze Welt scheint sich jetzt, Jimmy Kimmel hat angerufen und gesagt, kann die mal in meiner Show auftreten.
Der hat bei dir angerufen?
Nein, bei unserer Amerika. Ich habe ja in Amerika so ein...
Hast du eine Dependance in Amerika?
Ich hab mittlerweile Dependancen in London, Paris und New York. Ja, ja, meine kleine Putze.
Ja,
naja, also, ich konnte ja irgendwann nicht, das ist ja eine lange Geschichte, aber ich konnte ja irgendwann nicht mehr nur Lizenzennehmer sein in Europa, sondern ich musste ja dann so ein bisschen was aufbauen. So. Und frag mal Nogaeres, was passiert wäre ohne Label? Die weiß nicht, ob sie immer noch in einer Jazzband in Tel Aviv vor sich hin musizieren würde oder so. Also wir die ist ambitioniert, die hat den Drive, die hat das Talent, die hat auch diese Ausstrahlung. Du hast sie live gesehen und fandst sie auch toll. Wir haben uns am Ende der Kampagne des ersten Albums hingesetzt und gesagt, und waren alle unglücklich über das Ergebnis, waren alle unglücklich über das Maß an Aufmerksamkeit, das wir generieren konnten. Wir sind ja in einer Aufmerksamkeitsindustrie mittlerweile fast mehr als alles andere und waren alle zusammen unglücklich und haben uns Ziele gesetzt und haben uns Sachen vorgenommen, haben Manöverkritik betrieben und sie war wahrscheinlich am unzufriedensten. Und ich habe gestern mit ihr geredet und sie so, und sie ist jetzt in, wir haben einen Superstar geschaffen in Israel, die ist mit Paparazzi und allem Pipapo. Das machen auch wir. Also wir machen auch City Slang in Israel. Und es geht jetzt, und in Frankreich haben wir gerade eine, die war jetzt 2-mal im TV dort und da gibt es eine Riesenwerbung für einen Telekom-Provider und. Also überall auf der Welt kriegen wir gerade sehr schöne Sachen hin mit Noga und ich habe mit ihr geredet und wir haben so abgecheckt, wo wir so stehen und sie ist mega entspannt, mega glücklich über das, was passiert und das ist halt, und jetzt frag die mal, was ohne Label passiert wäre. Ich glaube nicht so viel. Also weil vom Videos auf YouTube stellen, es sind ja immer so ein paar Geschichten, die man hört. Und ich glaube, die Hälfte davon ist Folklore.
Gekaufte Klicks?
Nein, aber irgendwie so, nee, aber so diese Story, ich war im Internet und dann jetzt bin ich groß. Und das geht, da ist immer ein Team dahinter, da sind immer Leute, die ziehen.
Ja, ich denke da sofort an Tash Sultana.
Die aber auch Gitarre spielt wie kein anderer Mensch auf der Welt.
Nein, also, aber sorry, das ist ein total uniques Talent. Ja, na klar, aber das meinte ich doch vorhin. Ja, ja. Also wenn du ein krasses Talent hast und es nach außen bringst, also da, das wird ja auch gesehen. Genau. Also das meinte ich halt damit, wenn du dann jemand bist und zum Beispiel wie Tash Sultana und man merkt das halt. Also das war ja nun eine Frage der Zeit, bis da jemand auf sie aufmerksam wird, weil da musstest du nicht lange suchen nach diesem Talent. Also bei manchen reicht es ja anscheinend wirklich irgendwie, da muss man sich auch nicht gar nicht groß vermarkten können. Ich glaube, es gab ein Video von ihr, wo sie irgendwie barfuß in ihrem Kinderzimmer steht und Gitarre spielt oder sitzt oder so, weiß ich nicht, ein oder zwei Videos und danach war...
Ja, aber danach hat sie noch nicht die Columbia-Halle ausverkauft. Also,
nee, natürlich nicht, aber dann gab es halt die Leute, die dann irgendwie sehr stark auf sie aufmerksam wurden. Klassisches Ding, erstes Video gleich viral und dann gucken wir mal.
War das so bei ihr, ja?
Erstes Video? Also so gefühlt war das auf jeden Fall so, dass auf einmal jeder davon sprach und man hat genau ein Video von ihr auf YouTube gefunden oder zwei. Egal, wurscht. Aber Leute, an dieser Stelle mal kurze Break oder freiwillige Hausaufgabe für euch, wenn ihr Bock habt. Hört euch Noga Eris an. Ich habe die 2018 gesehen beim Pulse Open Air und fand, die war unfassbar gut. Also wirklich, wenn euch das, zieht euch das mal rein. Und du hast noch einen anderen Act, gar nicht unbekannt, auch auf deinem Label, finde ich, feiere ich persönlich auch ziemlich stark, nämlich Roosevelt.
Genau, Marius.
Roosevelt ist...
Der talentierte junge Herr Lauber aus Köln.
Unfassbar. Also, das, wenn man sich die Mucke anhört, und ich vermute mal so ein bisschen, so ist auch die Herangehensweise, wie du Musik gerne in die Welt bringen möchtest. Man erwartet auch nicht unbedingt, dass, wenn man das hört, das ist irgendeiner aus Deutschland.
Richtig, und darum war es auch überhaupt, also gut, die Zeiten haben sich geändert, wir haben mittlerweile Künstler und Künstlerinnen aus Algerien, aus der Türkei, aus Israel, aus Schweden und halt auch aus Deutschland, so, und aus Köln, ich meine, Marius hat eine unfassbare musikalische Vorbildung, ja, und Marius hat bei Beat, hat er Schlagzeug gespielt bei irgendwelchen deutschen Schrammelbands und hat aber ein ganz anderes Potenzial in sich wohnen und das hat er relativ früh auf sich aufmerksam gemacht und wer hat ihn unter Vertrag genommen? Ein englisches Label, so, der ist überhaupt gar nicht er ist gar nicht den deutschen Jakobsweg gegangen, sondern er ist erstmal gleich auf so eine sehr angesagte 12-Inch-Klitsche aus London gestoßen und hat da erstmal so ein paar EPs und Singles veröffentlicht. Greco-Roman, der eine von Greco-Roman lange in Berlin gewohnt hat und das alles hier passiert ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das war für uns eigentlich schon ziemlich ein gemachtes Bett, als Greco-Roman dann wiederum bei uns angerufen haben und gesagt haben, komm mal, der Junge macht jetzt ein Album, das können wir nicht alleine, wollen wir das zusammen machen. So. Und da habe ich gesagt, natürlich machen wir das zusammen. Der ist aus Deutschland, der würde wahrscheinlich auch gerne mal Deutsch reden mit seinem Plattenlabel, wenn man sich da so ein bisschen austauscht. Und trotzdem hat er ein Management in London sitzen und ist fast am erfolgreichsten in den USA. Und also das hat uns dann auch wiederum, wir sind da gemeinsam irgendwie an dem Thema gewachsen. Also als wir dann an einem Tag die zweite LA-Show dazu buchen mussten und solche Sachen, also das ist schon toll, was mit dem passiert ist. Blöde Pandemie nervt total, weil er wäre ja eigentlich die ganze Zeit auf Tour.
Wirklich, also auch richtig krasse Musik und so richtig reinhauen tut sie auch am Strand in Venice Beach. Könnt ihr mich gerne zitieren.
Genau, der ist auch super populär in Spanien, in diesen ganzen Strandländern, in Mexiko. Also Roosevelt, Strand passt.
Ja, wie würde man diese Musik von Roosevelt beschreiben für Leute, die sie nicht kennen? Ist es vielleicht irgendwie so eine Mischung aus so ein bisschen Laidback, Sundowner trinken
Daytime und Disco, Rooftop Disco.
Ja, ja, und vielleicht auch so ein bisschen Abercrombie und Fitch Store Musik.
Oh, das, nee, das ist das. Oh, nee, also Entschuldigung, da muss ich. Marius, das hast du nicht gehört.
Nein, ey.
Auf gar keinen Fall. Leute, Abercrombie und Fitch, da standen halb nackte Models vor der Tür und dann drinnen lief so Kaufhaus-Techno. Also ich
bitte dich. Nein, auf gar keinen Fall. Leute, bitte auch unbedingt mal neu. Falls ihr ihn nicht kennt, Roosevelt auschecken. Das ist gerade auch nicht nur im Sommer wirklich lebensverändernd. Das kann jede Situation besser machen. Das ist ein geiler Act. So, jetzt lass uns mal schauen. Du hast es gerade eben so ein bisschen so dahin gesagt. Dein Netzwerk, was du dir aufgebaut hast, deine Dependancen in anderen Ländern. Mhm. Wann hast du damit angefangen?
Also immer schon in 90er Jahren schon in England. Weil, wie gesagt, meine amerikanischen Bands haben geguckt, dass was passiert in England? Und als deutsches Label, also das war 1990 ein relativ komplizierter Vorgang, nach London zu gehen und zu sagen, hallo, da bin ich, City Slang, Christoph Ellinghaus, ich habe hier einen Haufen amerikanischer Bands. Da sagte die englische Medien- und Musikwelt zu mir, geh mal weg, gute Musik haben wir hier selber und was wir aus Amerika hören wollen, das suchen wir uns noch immer selber aus, da brauchen wir nicht dich oder so einen Deutschen dafür. Also das war schon so ein bisschen so. So, und das hat sich halt schnell gedreht im ersten Jahr 91 mit Hole. Plötzlich sind sie alle durchgedreht und Hole hat für City Slang halt so viele Türen aufgetreten, wie es nur geht. Und das hat halt, du wirst halt immer an dem gemessen, was du so hinlegst, an deinen Track-Record, ne? Und das hat uns sehr geholfen. Und dann halt über die Jahre immer wieder mit okayen, mit guten Bands und schönen Erfolgen anzukommen, die in England wahrgenommen werden. Aber ich glaube, es war 1995, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier lokal Präsenz zeigen. Und dann habe ich da ein Büro aufgemacht, nicht wissend, was das alles bedeutet. Und das habe ich eigentlich fast durchgehend. Es gab Anfang der Nullerjahre mal, da habe ich ja mal sowieso so eine Kollaboration ausprobiert mit den Majors. Aber eigentlich habe ich durchgehend in England ein Büro gehabt. Dann habe ich irgendwann, 2010 in Frankreich aufgemacht. Und dann tatsächlich als dieser Brunnen, den ich eben beschrieben habe, weißt du, wo die amerikanischen Labels geguckt haben, wie kriegen sie ihre Musik in Europa und an den Mann und die Frau. Da mit dem Internet und der Digitalisierung und dadurch, dass es einfacher wurde, versiegte dieser Brunnen irgendwann und meine Zulieferanten waren im Grunde genommen nicht mehr bereit, mir Musik zu geben zur Veröffentlichung. Also musste ich selber gucken. Und dann habe ich selber geguckt und dann gibt es eine wiederkehrende Geschichte. Du machst einen guten Job, du machst eine gute Arbeit in Europa. Die Bands haben vielleicht in Amerika noch nicht mal so eine okay Situation wie in Europa. Und dann gucken sie sich in Amerika um, weil sie haben gemerkt, okay, ich kann davon leben, das ist gut, ich kann in Europa erfolgreich sein, in USA bin ich noch nicht so erfolgreich. Jetzt brauche ich hier auch eine Firma, die mich nach vorne bringt. Und immer dann kam eine amerikanische Firma hat gesagt, ja klar, aber wenn du in den USA bei uns sein willst, musst du auch in Europa bei uns sein. Und irgendwann bist du das leid. Und dann sagst du einfach, dann mache ich halt jetzt auch USA auf. Und das war ein Schritt, vor dem ich mich immer gesträubt habe, aber nach 25 Jahren habe ich es dann mal gemacht.
Wo ist da das Büro?
In Brooklyn jetzt.
In Brooklyn. Ja. Und das heißt also, in deinen ganzen Offices, da arbeiten auch immer permanent dann die Leute und sichten die Sachen und schicken die Sachen, die sie.
Ja, das Headquarter ist schon hier in Berlin und die Projektmanager sitzen hier und es sind im Grunde genommen Landesfürsten, die in ihren jeweiligen Ländern dann den Rollout dieser Musik vorantreiben. So, jetzt habe ich aber New York speziell aufgemacht im Hinblick auf A&R. Also ich habe schon jemanden gesucht mir dort, der mir Musik vorschlägt.
Kannst du unseren ZuhörerInnen mal kurz erklären,
was A&R ist? Artist und Repertoire. Also das ist so, der A&R-Mann oder die A&R-Frau ist historisch immer der Musikaussucher oder die Musikaussucherin. Das ist also die Person, die im Musikbiz, ja, das sind so die legendären Typen, die haben, ich hab Nirvana gesigned, ich hab's immer gesehen, ich hab's immer gewusst, weißt du, so die, diejenigen welchen.
Das sind die Talentscouts.
Das sind die Talentscouts, genau, das sind die Musikaussucher. Artist und Repertoire ist so, das, und dann ist es schwieriger, bei den Major Labels ist es dann irgendwann, Artist und Repertoire ist auch die Superstars bei Laune halten. Aber gut, also ich hab also in New York eine Person gesucht, die mit diesem Background zu mir kommt und mir einfach Sachen vorschlägt, die ich mir anhören soll.
Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du hattest mal eine Kollaboration mit einem Major probiert.
Für ein paar Jahre, ja. Es war ein paar Jahre ganz toll und auch ein paar Jahre ganz schrecklich.
Warum? Was ist da geschehen?
Das sind einfach
warum ist die Reflexion so?
Verschiedene, also ganz einfach verschiedene Auffassungen von unseren Aufgaben. Das Major-Label, die Konzerne, die wollen den Massengeschmack shapen, bestimmen und Umsatz machen. Und ich will mit meiner kleinen Musikboutique tolle Künstler aufbauen und irgendwie über die Runden kommen. Und für uns ist es ein toller Erfolg, wenn unsere Künstler die Columbia-Halle voll machen oder die Zitadelle irgendwann ausverkauft ist. Aber unsere Herzen schlagen halt für eine Sorte von Musik, die jetzt ja am Rande der medialen Gesellschaft stattfindet, habe ich ja schon gesagt, Randgruppenbeschallung nenne ich das immer zärtlich, wenn dann mal was in die Mitte vorschießt, dann ist das schön, dann verdient man plötzlich Geld, aber im Grunde genommen schlägt unser Herz für künstlerisch wertvolles Zeug, was nicht dem Massengeschmack entspricht.
Aber, und jetzt gehen wir wieder den Schritt ganz zum Anfang, kann ja niemand ausschließen, dass auch Nogueres oder vielleicht sogar auch Roosevelt dann den Nirvana-Move macht und auf einmal musikalische Revolution.
Boah, also musikalische Revolution, wo zeigt man mal die letzte musikalische Revolution, die stattgefunden hat? Also ich finde jetzt, das finde ich sehr schwierig. Ich finde gerade so Grime ist, dass plötzlich jetzt in Amerika die Beatmaker wie die Briten klingen, das finde ich schon eine kleine Revolution.
Naja, ich sehe es halt immer so ein bisschen so aus der Hip-Hop-Richtung und natürlich musste auch sowas wie Agro Berlin diesen Weg bereiten, bevor die 187 Straßenbande
loslegen konnte. Da kenne ich mich nicht mit aus, da kann ich nicht mitreden. Deutscher Hip-Hop, das ist so für mich, das ist das Schlimmste.
Aber ich meine, aber okay, also Leute, falls ihr mal auf ein Label wollt und ihr macht Hip-Hop-Musik, geht vielleicht nicht zu City Slang.
Das wissen die schon. Die wissen ja nicht, wer wir sind, von daher ist das gut.
Ja, aber lass uns vielleicht mal das noch kurz abschließen, weil unterschiedliche Auffassungen, das habe ich alles gecheckt, aber jetzt hast
ich also nehme ich das verbiete nie keiner meiner Künstlerinnen oder keinem meiner Künstler, wahnsinnig populär zu werden.
Schön gesagt.
Das ganz im Gegenteil. Es ist unsere Aufgabe, denen eine tolle Karriere zu ermöglichen. Wenn ein Mensch wie Caribou, sagt dir das was?
Ich glaube,
so ein Act bei uns, der riesig geworden ist in den letzten 10 Jahren.
Wenn Maribou State, glaube ich. Ich verwechsel die, glaube ich.
Okay, Caribou ist das coolere von Maribou State, ist ein bisschen besser.
Anhören,
Caribou, bitte. Caribou ist, kam zu uns und hat irgendwie vor 50 Leuten gespielt und hat aber schon 5 Platten draußen und irgendwie so hat so vor sich hingepruckelt. Und dann hat der eine Platte gemacht, auf die sich alle einigen konnten. Und dann haben wir daran echt hart gearbeitet und haben das geschoben und geschoben und geschoben. Und dann hatten wir am Ende Brixton Academy mit 5000 Leuten in London und Columbia Halle hier und schon richtig so. Und dann haben Radiohead ihn auf Tour eingeladen und. Also das ist so eine Karriere aus dem Bilderbuch. Und der ist wirklich, also wenn du ihn nicht kennst, gut, dann haben wir es doch noch nicht geschafft. Du kennst es. Ja, also, aber das ist halt, der macht das halt, wie sage ich das, on his own terms. Also, weißt du, der lässt sich nicht vorher einen Karren spannen, der macht nicht jeden Scheiß mit. Wir hatten mit Nogueres vorgestern eine lange Diskussion, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, was sie im Fernsehen machen sollte und was nicht. Würdest du einem Künstler empfehlen, zu Stefan Raabs Free ESC zu gehen und da mit 16 anderen Ray Garveys aufzutreten?
Das ist eine gute Frage.
Ich kann das meinen Künstlern nicht empfehlen. Also ich habe das mit Noga besprochen und Noga hat gesagt, in Israel würden wir niemals in solch eine Show auftreten. Wenn du sagst, in Deutschland sollen wir das machen, dann müssen wir uns auf dich verlassen, dass das gut für uns ist. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das gut für sie ist. Ich glaube nicht, dass das gut für sie ist. Oder vielleicht ist es gut für sie, aber das Fremdschämen, nein. Nein, man muss nicht alles mitmachen. Und ich finde einfach, das ist auf einem Unterhaltungsniveau, nö. Und da kommen, don't get me started, Unterhaltungsniveau in Deutschland.
Aber da wird man doch auch als Labelchef so ein bisschen auch zum Manager seiner Künstler und checkt schon gut aus, wo, zu welchem Radiosender beispielsweise gehe ich denn da. Und ich nehme jetzt nicht wieder jede Milchkanne mit, also die Schülerzeitung Osnabrück nehme ich jetzt natürlich nicht mehr raus. Also die nehme ich jetzt nicht mehr mit, aber überlege ich mir dann vielleicht.
Ja, sicher, aber da habe ich auch meine Leute für. Also da gibt es ja auch Projektmanager bei uns, die das Projekt unter sich haben. Die meisten Bands haben heutzutage Manager und die guten Manager wissen sowas einzuschätzen. Und es war auch nicht Noga, die gesagt hat, sie will nicht zum ESC. Es war das Management, was gesagt hat. Es hat sich das angeguckt im Internet und gesagt, auf gar keinen Fall gehen wir dahin.
Gibt es aber trotzdem eine Sache, wo du sagen würdest, das hat mal einer deiner Künstlerinnen oder Künstler gemacht oder eine Band, hättet ihr vielleicht so jetzt nicht nochmal gemacht. irgendein Auftritt bei irgendwem irgendwo, irgendeine Promo-Sache, wo man gesagt hat, na, davon haben wir uns jetzt anders oder mehr versprochen und am Ende ist das irgendwie nach hinten losgegangen.
Gibt's bestimmt, aber da komme ich jetzt so, ich bin alt. Ich bin alt und ich mache das zu lange und ich liebe Wein. Das fällt mir jetzt spontan, gibt's bestimmt, aber fällt mir jetzt spontan nicht unbedingt ein. Es gab mal auf der Popcom in Köln in den 90er Jahren hat Heinz Rudolf Kunze irgendeine Show gemacht und der hat sich total coole Bands eingeladen, weil der hatte einen irrsinnig guten Musikgeschmack. Aber die ganze Veranstaltung war natürlich komplett Banane.
Okay.
Also hat niemandem was gebracht, seinen Fans nicht und den Bands sowieso nicht. Aber ja.
Von außen habe ich so das Gefühl, dass man mit einem kleineren Label im Vergleich zu Sony, zu Universal meinetwegen, immer so ein bisschen gucken muss, dass man vielleicht seine Leute doch behält. Also ist es eine reale Bedrohung, sagen wir mal, wenn Noga Iris oder Roosevelt, bleiben wir einfach mal dabei, wenn die jetzt noch besser verkaufen und wenn die noch größer werden, dass dann auch Universal und Sony dastehen und dann sind die aber, so wie beim FC Bayern beispielsweise. Hallo? Zum Fußball. Ist das so?
Ja, sicher. Ja, natürlich.
Aber lässt du dir das dann auch gut bezahlen? Also mal Real Talk? Wird da auch eine Ablöse fällig?
Mein Anspruch ist eigentlich, dass ich die Künstler und Künstlerinnen so weit tragen kann, wie es geht. Und dass das, was Universal heutzutage können, eigentlich auch von uns abgedeckt werden sollen könnte. Weißt du, also, aber natürlich, wenn die das Checkbuch aufmachen, dann, ja. Also da gibt es Künstler, die sind da sehr charakterstark und sagen, auf gar keinen Fall, da gehen wir nicht hin. Was machen die anders? Die bestehen dann darauf, dass du zu Stefan Raabs ESC gehst. Oder die bestehen darauf, dass du im ZDF Sommergarten spielst.
Aber kriegst du dafür Knete? Wird da auch eine Ablöse fällig?
Das kommt auf die vertragliche, Lage an. Also wenn ich jetzt Noga Iris noch für 5 Alben hätte und morgen kommt Universal Deutschland an und sagt, wir möchten gerne diese Künstlerin haben. Und ich sage, ich habe aber erst 2 von meinen 5 Alben. Dann müsst ihr mir die nächsten 3 irgendwie abkaufen. Aber Noga, willst du das überhaupt? Und wenn Noga sagt, ja, ich will das, dann gibt es ja auch keine Grundlage mehr für eine weitere Zusammenarbeit zwischen Noga und mir. Und dann müssen wir wahrscheinlich über sowas reden. Aber die Idee ist ja immer, dass man zusammenarbeiten möchte. So, und
ja, na klar. Aber ich sage,
wenn das vorkommt, dann muss man das verhandeln.
Genau, weil lass uns mal bei diesem Fußballbild bleiben.
Das war ja bei Hole. Bei Hole ist es genauso passiert. Nach dem ersten Album schon.
Ja, aber Christoph, nochmal, lohnt sich das für dein Portemonnaie? Ist das halt auch mal geil, jemanden dann zu jemandem Großen wegzukaufen und zu sagen, ey, die können dir da vielleicht, weiß nicht, ob die dir mehr bieten können, wahrscheinlich nicht, aber.
Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das ist nicht so, kriegen da keine Ablösesumme, sondern wir kriegen dann, da kriegst du irgendwas. Also ich habe gerade gestern Abend mit einem Freund in Seattle geredet, lange, dem haben sie gerade einen Act weggekauft. Und dieser Act hat 1 Million Dollar Vorschuss bekommen und das Label, was eigentlich die Rechte an der nächsten Platte noch hatte, hat irgendwie $90,000 gekriegt. Und die haben aber 80.000 Platten bis dato verkauft, 80.000 Tonträger verkauft plus gestreamt wie die Hölle. Das heißt, die haben richtig Umsatz mit diesem Künstler gemacht, sonst wären ja auch die Majors nicht gekommen. Und wenn sie das mit dem nächsten Album nochmal gemacht hätten, hätten sie ein Vielfaches bekommen von diesen $90,000, die sie da jetzt noch gekriegt haben. Also nein, es ist nicht wie bei Lionel Messi oder Thomas Tuchel oder wie die alle heißen.
Aber das ist krass, das ist ein Einblick in die Musikbranche, das hätte ich so gar nicht gedacht. Ich dachte, da wird tatsächlich.
Also, ich kenne es nur so. Es kann auch sein, dass es im deutschen Hip-Hop-Geschäft mal Wummer auf dem Tisch und jetzt mal richtig Beträge hier, aber ganz ehrlich, nein, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Natürlich gehen, also an die Künstler geht schon viel. An, wenn du irgendeine, Herrgott, wenn ich jetzt eine Firma betreiben würde, die Hip-Hop-Künstler XY tierisch eingeschlagen, Nummer 1 in Deutschland. 2 Wochen später mache ich Hip-Hop-Künstler ABC, passiert schon wieder das Gleiche. Dann mache ich noch diese tolle Rapperin und so. Ich habe eine Firma, wo alle Majors davor stehen und sagen, das brauchen wir. Das müssen wir haben. Dann zahlen die auch für diese Firma. Klar, hat's auch schon gegeben. Aber so, dass so Künstler rausgekauft werden, und dass da so mega Ablösesummen oder sowas, also klar, du kriegst Beteiligung an den zukünftigen Platten, aber das ist eigentlich, ich glaube, es ist nie so befriedigend. Was ja Spaß macht, ist Erfolg, also Sachen zu entdecken, kleine Dinge aufzubauen und damit Erfolg zu haben. Und wenn du dann die nächste Stufe gehen kannst und dieses Erfolgserlebnis mit deinem Team, mit den Künstlern und Künstlerinnen zusammen und mit deinem Team zusammen haben kannst. Es gibt nichts Motivierenderes und nichts, weil wir befinden uns in einer künstlerisch wertvollen, wir wollen Sachen machen, mit denen man per se jetzt erstmal nicht reich wird.
Ja.
So, wenn du dann aber Erfolg hast und alle sehen, dass wow, da passiert richtig was und da ist eine Karriere, wir haben da eine Karriere geschaffen für diese Künstlerin, dann gibt es eigentlich nichts Befriedigenderes für dieses Team, für diese Firma. Und wenn da jemand kommt und es wegkauft, ist wie Coitus Interruptus.
Ja, ist scheiße.
Ja, ist nicht gut.
Ist voll scheiße.
Macht doch keinen Spaß.
Das kann ich mir halt vorstellen. Also du hast ja quasi deine gute Scout-Arbeit geleistet. Das kommt halt an. Künstlerin, Künstler ist happy. Du bist happy. Team ist happy. Man geht auf einen guten gemeinsamen Weg. Und dann kommt halt irgendwie der
große FC Bayern. Es gibt andere Konstellationen, wo das durchaus sinnvoll sein kann. Also zum Beispiel als Adele in England durchgestartet hat, die ist ja nun anerkanntermaßen eine der größten Künstlerinnen, die es, glaube ich, gibt im Moment, auch wenn sie jetzt seit einer Weile keine Platte mehr gemacht hat, die ist auf dem Indie-Label rausgekommen. Und dieses Indie-Label war in Amerika noch nicht sehr breit aufgestellt, so ungefähr wie City Slang. Wenn ich jetzt Adele hätte und das fliegt mir komplett um die Ohren und alle Welt schreit Adele, dann muss ich mir in England, in den USA einen Start, dann muss ich wahrscheinlich zu Universal oder Sony gehen und sagen, macht ihr das bitte, weil ich kann das nicht. Ich stehe der im Weg. Ich stehe der Karriere im Weg. Das könnt ihr besser. So, lizenziert's von mir, aber nicht ausverkaufen, also nicht abkaufen oder so ein Quatsch. Dann muss man das auf Augenhöhe verhandeln.
Ich habe ja vorhin die etwas vielleicht provokante Frage gestellt, die viele wahrscheinlich auch an meiner Stelle gefragt hätten, wenn sie einen Labelchef hier zu sitzen gehabt hätten. Also warum denn überhaupt noch ein Label? Ich kann doch mittlerweile alles alleine machen. So, liebe Grüße auch an alle Podcast-Freundinnen und Podcast-Freunde. Wir sind alle eins. Und jetzt ist nämlich noch die Frage, wenn ich jetzt aber andersrum, ey, wir sind eine gute Crew, ey, wir haben, mein Freundeskreis ist musikalisch, wir haben irgendwie da ein paar Jungs, die machen eine geile Band, der andere kann rappen, der macht so ein bisschen elektronische Musik, ey, blöde Bieridee, ey, lass mal ein Label aufmachen. Würdest du, das ist jetzt genau das Gegenteil, würdest du jungen Leuten heute nochmal raten, ein Label aufzumachen? Würdest du, sagen wir mal, du wärst heute nochmal, weiß ich nicht, wie alt warst du, 1990, 20?
Nee, viel älter, 26.
Da 26, würde der 26-jährige Christoph im Jahre 2021, okay, Corona jetzt mal ausgeklammert, würdest du ja...
Ich glaube, da ist man jünger heutzutage. Also ich habe ja davor schon 3 Jahre Booking gemacht, also ich war ja schon 23, als ich mit dem ganzen Quatsch angefangen habe.
Würdest du aber heute auch nochmal sagen, einfach machen?
Ja, das ist doch das Schöne an der, das ist doch das unüberlegt vor sich hin agieren, ist doch das Schönste, was es gibt. Und ich, ganz ehrlich, die Frage stellt sich nicht. Ich glaube, hier gründet sich gerade jeden Tag an jeder Ecke ein Label. Und zwar aus dem gleichen musikalischen Enthusiasmus heraus, aus diesem einfach mal machen. Und vor allen Dingen, wenn du eine Crew hast, wenn du da, die kann rappen wie kein anderer, der macht, ist der Beatschrauber, ich kann Excel, da, weißt du, da kann doch was raus werden. Und das ist ja das Tolle, dass du da so auch dort eklatant weit kommen kannst und irgendwann bist du plötzlich Teil dieser großen, fiesen Musikindustrie und dann, wenn du alles richtig gemacht hast, bist du willkommen in der Höhle der Löwen, dann kommen die Universals oder die City Slangs und sagen, hey, finden wir ganz gut, was ihr da macht.
Ja. So die Jimmy Iovine. So ausgesprochen,
der hat in den 70er Jahren fantastische Sachen, der war ja auch mal ein Musik, wirklich ein Music Man, das ist ein Wort in Amerika, und wurde dann zum Businessman. Und
aber da auch ganz viel.
Iovine, glaube ich.
Ja, aber jetzt auch da irgendwie auch viel Kritik. Also zum Beispiel Macklemore hat ihn ja auch ziemlich stark kritisiert, dass Jimmy Iovine ihn unter Vertrag nehmen wollte, ihm aber so einen Knebel Opfervertrag hingelegt hat, dass er einfach gesagt hat, also ich bin
I'd
rather be a starving artist than succeed in getting fucked.
Ja, das ist ja, also pass auf, das ist ja eine Abwägung. Das ist vielleicht die ganze Krux dieses Business. Ich lebe an einer merkwürdigen Schnittstelle aus Kommerz und Kunst. Und mein Versprechen ist es, aus deiner Kunst in irgendeiner Art und Weise ein so viel Kommerz zu machen, dass du und ich davon gemeinsam im besten Fall leben können. So. Und das ist eine Güterabwägung. Und wenn jetzt ein Macklemore bei Jimmy Iovine nicht unterschreiben möchte, das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn so ein amerikanischer Major sich committet, dann ist das wahrscheinlich eine 1-Million-Dollar-Signatur. Nicht jetzt der Vorschuss für den Künstler, sondern das ganze Marketing, was da reingebuttert wird. Die Kohle, die da reingesteckt wird, um aus Macklemore den Macklemore zu machen, den du kennst. Ja, das ist, da geht nichts unter 1 Million. So. Und da gehen die natürlich erstmal mit beschissenen Konditionen raus. Wenn du aber This is fucking awesome erstmal weltweit in die Charts gebracht hast, dann gehst du wieder zu Jimmy und sagst, na, willst du mich immer noch? Dann kriegst du vollkommen andere Konditionen. Dann bist du der Boss, dann kannst du das alles diktieren. Und die kommen angekrochen und sagen, ja, natürlich, ey, wir machen hier Vertriebsdeal, Alter. Also da gibt's die schleimigsten Versionen von allem.
Okay, worauf ich halt nur so ein bisschen hinaus wollte, ist nochmal das auch einzugrenzen, dass man sagen kann, du bist ja dann jemand, der sich um seine KünstlerInnen kümmert und dem ich auch echt abnehme, dass du da das Beste für sie möchtest und die auch auf dem künstlerischen und menschlichen Entwicklungsweg begleiten möchtest. Aber es gibt halt aber auch die Majors, die dann sagen, ja, wie heißt du nochmal? Ach so, ja, klar, cooler Künstler, unterschreib bei uns.
Das ist aber auch eine Pauschalisierung. Ganz ehrlich, ich möchte den Majors nicht absprechen, dass es da auch genau. Na klar, das ist ein Konzern, die müssen teilweise sogar an der Börse Ad-Hoc-Meldungen rausgeben, wie toll sie sind. Aber sie sind ein Wirtschafts-, da ist das Wirtschaftsinteresse das Vorgelagerte. Aber natürlich gibt es da auch Menschen, die das Interesse ihrer Künstler im Sinn haben, denn die Künstler, die wissen auch, dass ihre Künstler die Brot und Butter sind, von der sie leben. Ja? Die müssen neue Künstler aufbauen. Ich glaube schon, dass sie sehr gut vom Katalog leben. Diese Streaming-Einnahmen, die sich da zurecht streamen jeden Monat, das sind ja, wir reden von Milliarden. Und das, was da im Streaming passiert und was bei den Majors ankommt. Und natürlich sind das alles Milliarden von altem Käse, der in den 60er, 70er, 80er Jahren aufgenommen worden und 90er und Nuller und ich weiß nicht was. Aber trotzdem ist es die Lebensader jeder Musikfirma und du musst neue Künstler aufbauen, damit du auch morgen noch ein schönes Streaming-Einkommen hast.
Lass uns mal kurz ein bisschen in die Glaskugel gucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder ich tendiere, weil du sagst, ich verallgemeinere immer so sehr, deswegen bleibe ich einfach mal bei mir, dass Musik von früher so ein bisschen, das wird nicht schlecht. Und wenn wir jetzt aber zu dem Punkt, was wir vorhin gehabt haben, man wird so Playlist getrieben, man wird so gefällig für die Streaming-Anbieter und es geht jetzt darum.
Man wird gefällig für die Streaming-Anbieter. Entschuldigung, die Streaming-Anbieter machen aus Musik Audiotapete. Die machen,
meinetwegen. Weißt
du, also das ist ja, das ist der Antrieb ist, dass es da nicht wehtun soll, damit du in dem Ökosystem verbleibst. Das ist, glaube ich, nicht, dass die Künstler zu Audiotapete werden, sondern die Streaming-Anbieter behandeln Musik wie eine Audiotapete.
Schönes Bild, gehe ich gerne mit. Glaubst du denn, dass wir irgendwann noch mal sowas, wie wir bei Biggie und Tupac hatten, irgendwie das Musik, die jetzt rumliegt, ja, die nicht schlecht wird, glaubst du denn, irgendwann in 20 Jahren hören die Leute, die sich genauso gerne Capital Bra an?
Ich hoffe nicht.
Naja, das meine ich halt mit dieser, weißt du,
es gibt
so Sachen wie Queen,
Aber was gibt's denn aus Deutschland, was nach 20 Jahren noch viel gehört wird?
Scorpions.
Ja, und auch Nena und vielleicht wird auch jemand noch mal
in Deutschland Grönemeyer.
Glaubst du, dass
Rammstein,
ja, Scooter. Aber glaubst du zum Beispiel, dass richtig gutes Zeug in 25 Jahren noch ein geflügeltes Wort ist und noch gehört wird von Deichkind? Oder dass oder denken sie groß? Also Nena, keine Ahnung, es wird, glaube ich, 100-mal so viel Musik veröffentlicht wie 1970, 80 oder 90. Jetzt, also es drängt. Dadurch, dass jeder am Computer alles über, es ist nicht mehr sehr aufwendig, sehr gut produzierte Musik auf den Markt zu bringen. Hier ein Podcast, es ist nicht vorstellbar, dass diese Qualität in den 90er Jahren irgendwie durch den Äther schwirrt. Das heißt, es gibt also ein Vielfaches an Inhalten, wo ja auch Podcasts mit rein streamen. Und da ist es einfach unfassbar schwer, neue mega Superstars zu etablieren. Ich glaube, es gibt immer mal so Spikes, also ob das jetzt Cardi B ist und so, so Sachen, wo sich alle kurz drauf einigen. Ich glaube, das letzte große ist Adele. Wirklich, die einfach die weltweit die Radios dominiert hat und Platten verkauft hat, bis zum geht nicht mehr. Da gibt's, also ich wüsste jetzt gerade, Taylor Swift ist nicht so ein
Ed Sheeran.
Ja, doch, Ed Sheeran, genau. Aber das, aber so ein universell auf der ganzen Welt funktionierendes Ding. Und das finde ich ja ganz spannend, dass da jetzt aus Korea universell funktionierende Sachen kommen, die natürlich gebastelt und zusammengebaut und
mit künstlicher aus der Retorte Intelligenz sind. Was sagst du jetzt?
Ja, aber die Backstreet Boys, die armen Seelen, die sind jetzt Mitte 40 und müssen immer noch touren. Also ich meine einfach nur in dieser Content-Explosion. Ja, ja. Ist es einfach schwieriger. Und guck dir doch mal an, wer die Festival-Headliner sind. Das sind alles Bands in meinem Alter. Sorry. Also.
Naja, aber ey, ich meine, das ist ja auch irgendwie so ganz geil. Das kannst du ja auch nicht reproduzieren. Und sowas kann muss ja auch wachsen. Also sowas wie The Killers, wie Kings of Leon oder keine Ahnung. You name it.
Coldplay.
Gut. Es
gibt viele fiese Sachen.
Wirklich ein sehr gutes Beispiel. Das ist ja auch über Jahre gewachsen. Also die sind.
Jein. Das Coldplay haben eine Platte warmlaufen gehabt und ab der zweiten Platte hat der Konzern da drauf geprügelt, als gäbe es keinen Morgen. Da saß ich in den Sitzungen, wo beschlossen wurde, wir brauchen eine Arena-Rockband, die müssen jetzt, die sind es, die haben es, aus denen können wir es machen, das brauchen wir. Und dann wurde ein Druck ausgeübt von allen, aus den Konzernzentralen in alle Ländereien. Coldplay. Ihr habt jetzt gerade keine andere Aufgabe. Das wird bei den Killers wahrscheinlich nicht anders gewesen sein und bei den, wie heißt die Sony-Band, die du gesagt hast, Kings of Leon auch.
Aber auch wirklich ganz witzig, dass die Killers in der grundsätzlichen Wahrnehmung auch gerne mal als eine britische Band durchgehen, obwohl das einfach Jungs aus Las Vegas sind.
Ja, weil sie so blasé klingen.
Ja, ne? Also nochmal da zu dem Punkt, woher wir kommen und wie wir klingen. Ja. So, gehen wir mal auf einen kleinen Hype ein. Den
Alter, wie viel Zeit habt ihr? Und wer soll sich dieses Gequatsche so lange
anhören? Ja, Leute, ich bin
gerne dabei, aber
Leute, macht das hier in meinetwegen, hört euch das gestückelt an.
Wer geht denn so lange joggen?
Boah, keine Ahnung. Aber was immer ihr dabei macht, ihr könnt auch auf Pause drücken. Ich möchte trotzdem nicht aufhören, weil die Chance bekommt man nicht so häufig, auch mit jemandem darüber zu reden, der sich ja sehr gut auskennt in dieser Materie und der diesen Schlüsselloch-Moment mal zulässt und wo man das so ein bisschen.
Du stehst auf Schlüsselloch-Momente, ne?
Absolut.
Habe ich schon gehört. Man muss es auch so sagen, wer jetzt noch dabei ist, ist selber schuld.
Wer jetzt noch dabei ist, dem darf ich ganz recht herzlich gratulieren. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt ist es aber, lass uns mal kurz, wenn du möchtest, beeile ich mich auch. Also,
ich habe Zeit.
Es geht nämlich jetzt um das Revival der Vinyl.
Ja,
wieder fürchterlich in, jeder Hipster hat mindestens zwei an der Wand zu hängen. Und macht ihr damit mit eurem Label auch noch, also geht ihr auch auf Vinyl, ist das ein fester Bestandteil?
Das ist lustig, oder? Das ist eine schöne Frage. Wir haben immer Vinyl gemacht von allen, es gibt keine Veröffentlichung, die wir nicht nie auf Vinyl gemacht haben, weil unsere Klientel immer Vinyl gemocht hat. Also wir haben in den, von 1990, meine erste Platte war eine Vinyl-only Maxi-Single, die ich rausgebracht habe und dass das jetzt wieder so ein wahnsinniger Boom ist, hat ja ganz andere Gründe. Das ist ja nicht irgendwie, das hat ja keine Hipster-Gründe, sondern das hat, der Grund liegt, glaube ich, erstmal in dieser Spotify schalte ich an oder alle Streaming-Services schalte ich an und bin total überfordert. Und dann ist es auch recht unpersönlich. Und ich glaube, dass der zurück zum Vinyl, dieses haptische, also es ist ein bisschen wie Coffee-Table-Bücher, ja, also so Sachen, die auf dem Coffee, genau so, die liegen da und keiner guckt sich jemals an, aber sie liegen da ganz schön. Ich glaube, es gibt echt Leute, die kaufen sich Platten, die haben nicht mal einen Plattenspieler, das ist so, das haben uns schon Menschen gesagt. Wir stecken in jede Platte so einen Download-Code rein, in jede Vinyl, also da kannst du dir zusätzlich die digitalen Files runterladen und wir haben schon mal Sachen ausgeliefert, wo wir wussten, oh mein Gott, der Download-Code ist komplett falsch. Glaubst du, da hat mal einer sich beschwert? ich glaube trotzdem, dass es Leute gibt, die hören gerne Vinyl, und ich, der sich bei uns die Mühe macht, alle Anpressungen abzuhören, alle Vinyl-Mixe anzuhören, und durch diese ganze, weiß ich, gehe ja mit meinen Acts teilweise durch diese, hier ist ein Demo, hier ist ein Raff-Mix, hier sind die finalen Mixe, hier kommt das erste Master, dann kommt, noch nicht so gut, die Dynamiken stimmen nicht oder hier oder da, zu essig. Dann machen wir das zweite Master, das ist dann final. Dann wird ein Vinylmaster gemacht, dann entstehen die verschiedenen Kategorien, MP3-Files für da und so weiter. Und ich setze mich halt dann schön abends hin und höre mir diese Testpressungen an von den Vinyl, und dann habe ich diese Musik 100-mal gehört in allen möglichen Schattierungen, und dann lege ich diese, es ist mir gestern vor einer Woche wieder passiert mit dem neuen José González-Album.
Da hörst auch du bei dir auf dem Label, José González.
Ja, ja, da kommt jetzt auch eine neue Platte und da, im September. Und da hörst du plötzlich Sachen, die hast du vorher noch nicht gehört, weil du hast diesen, du sitzt da speziell, die Boxen kommen, und gerade auch bei der Musik, die José macht, ist natürlich viel Raum drin und so. Und da kannst du mir sagen, was du willst, alle digitale Welt dagegen, ja, aber das ist für mich immer noch ein Moment, wenn eine Vinyl gut geschnitten und gut gepresst ist, da kommt noch was anderes, was nicht besonders, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber da kommt ein anderer Raum ins Spiel. So, wir haben es aber, wie gesagt, schon immer Vinyl veröffentlicht und alles, und dieser Boom führt eigentlich nur dazu, dass die Vinylpressen, die Fabriken totale Probleme haben, weil das ist halt wirklich ein Riesenboom, und weil die Majors jetzt schon wieder jeden Mist neu veröffentlichen. Also Peter Frampton Comes Alive, eine Platte, die jeder von uns schon im Flohmarkt in einer Kiste für 1,25 € gesehen hat, wird jetzt mit einer Deluxe-Version mit 180 Gramm Vinyl und bla 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 und neuem Clubcover mit Goldprägung nochmal rausgebracht für 25 €, und die Leute kaufen es. So. Und da wird halt, das ist jetzt gerade so eine Goldgräberstimmung, nervt ein bisschen, weil du kriegst halt, es gibt in Deutschland, glaube ich, genau ein vernünftiges, großes Presswerk, und das ist komplett überfordert gerade.
Aber ist das mehr als so ein kleines Strohfeuer?
Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre Strohfeuer, das vor sich hin. Es scheint nicht mehr wirklich wegzugehen. Also, wer weiß, was kommen muss, damit sich das widerlegt. Vielleicht wird es mal tatsächlich irgendwann eine ökologische Frage, weil dieses ganze etwas herstellen, etwas verpacken, etwas zellophanieren, damit es geschützt ist, etwas in Karton von A nach B schicken, von B nach C, all diese Dinge sind vielleicht irgendwann mal nicht mehr angemessen, wenn man sieht, dass die Erderwärmung sich gerade zu Recht nicht aufhalten lässt und dass wir in wahnsinnigen Turbulenzen leben und mit Wetterextremitäten leben müssen. Auf was kann man wirklich verzichten? Ich glaube, Vinyl, weil du kannst ja auch die Musik aus deinem Handy streamen und ich weiß nicht was. Ich glaube, Produkte herzustellen, von A nach B zu schiffen, dann werden sie nicht verkauft, dann werden sie wieder zurückgeschickt, dann werden sie zerstört, irgend sowas. Es könnte vielleicht irgendwann mal sich der Gedanke durchsetzen, dass man darauf verzichten kann. Wobei, lass uns nicht über die Ökobilanz vom Streaming reden. Die ist nämlich, glaube ich, richtig schrecklich.
Lass uns über das andere Party-Thema Corona reden.
Yeah!
Und zwar, das haut ja auch bei euch richtig rein. Die Bands können nicht touren. Du hast gerade vorhin von Roosevelt gesprochen. Der wäre jetzt wahrscheinlich 2 Jahre durchgehend irgendwie all around the globe. Würde ausverkaufen. Gerade José González ist ja eigentlich auch jemand, der relativ zuverlässig auch gute Venues spielt, und gerade wenn man ein neues Album hat. Die
ganze Welt voll immer, ja.
Du hast es vorhin gesagt, man promotet auch ein bisschen, man schiebt so ein bisschen an. Im Live-Geschäft ist auch die Knete noch ein bisschen besser. Wie haltet ihr da durch gerade?
Also wir halten das durch, weil wir haben einen Katalog, der streamt. Und das ist so ein Grundeinkommen. Wir haben wirklich ein Grundeinkommen dadurch, dass Menschen Musik hören. Und da kommt jeden Monat was rein. Davon können wir einfach so existieren. Was wir nicht davon können, ist tolle, aufwendige Videos für alle drehen und wahnsinnig, also jetzt richtig so die Marketingpistole grob rausholen und grob irre Geld schießen und neue, wahnsinnig viele neue Künstler. was haben wir gemacht? Genau das. Also haben wir so antizyklisch gearbeitet und haben uns wahrscheinlich hochverschuldet und haben ganz viele neue Künstler unter Vertrag genommen, die jetzt darauf warten, dass wir ihre Musik veröffentlichen. Und wir sagen, naja, Newcomer ohne Live-Markt ist richtig schwierig, weil wenn du nicht zeigen kannst, was du kannst, dann können die Leute für eine Woche lang springen sie hoch und sagen, wie toll deine Platte ist. Aber das geht dann nicht weiter. Das geht nicht weiter. Also für die Newcomer ist dieser nicht existente Live-Markt das größte Problem. Die Leute, die schon 20 Jahre lang hinter sich haben, die haben wahrscheinlich ein Polster, auf dem sie sich mal kurz ausruhen können. Ihre Crew nicht, also die Tourmanager und Beleuchter und Soundmen, das ist alles richtig dramatisch, richtig tragisch, richtig beschissen auch. Aber für die Recorded Music, wir, die Plattenfirmen, die sind nicht halb so angefressen von dieser Corona-Situation wie die ganzen Promoter, Agenten, Tourmanager, die Crews, die Busfahrer, die Busvermieter, die Backline-Vermieter, die Hallenbesitzer, also wir können wirklich uns überhaupt nicht beschweren. Uns gibt es immer noch und das ist, unser Geschäft ist nicht von einem Tag auf den anderen zugemacht worden. Wer von den Plattenfirmen heult, der hat gar nichts verstanden.
Wie lässt sich denn jetzt eigentlich auch noch in die Zukunft planen?
Na, schwierig, gar nicht eigentlich, ne? Also ich meine, und nochmal, wenn ich jetzt ein Booking-Agent wäre und ich müsste eine Rose-Welt-Welttournee, die ist wahrscheinlich schon 4-mal umgebucht worden in den letzten 12 Monaten. Mhm. Verstehst du? Der Booking-Agent, der da sitzt und sagt, so, USA, hier sind deine USA-Daten und dann sagst du, wird wohl nicht stattfinden, ist ja kein einziges Venue offen. Dann werden die geschoben und geschoben und geschoben und geschoben. Und da herrscht jetzt gerade wirklich so ein relativ schreckliches Prinzip Hoffnung, dass nächstes Jahr eigentlich dann mal so alle geimpft sind. Und in Israel ist ja jetzt schon, der Maskenzwang ist seit letzter Woche weg. Die Noga spielt jetzt im Mai irgendwie 4 ausverkaufte Konzerte. Also man kann schon sehen, in den Ländern, wo das alles schon ein bisschen fortgeschrittener ist, ist geht in Richtung Normalität. Wenn da jetzt nicht noch irgendwie der neue hochinfektiöse Uruguay-Strain kommt oder nochmal irgendeine Variation von diesem Virus, könnte man tatsächlich hoffen, dass 2022 das Licht am Ende des Tunnels ist.
Also ich wünsche mir das natürlich auch für alle Leute. Wir haben häufig hier im Podcast schon drüber geredet, über die Veranstaltungsbranche, über KünstlerInnen, über die Leute, die da aufbauen, die Beleuchter. Du hast sie halt alle angesprochen. Ja, wirklich mit die ärmsten Schweine.
Ich meine, ich habe ja auch noch ein Restaurant nebenbei und das ist ja auch geschlossen seit Monaten. Und die staatlichen Hilfen, die uns da angeboten wurden, ja, da gab es mal eine Novemberhilfe, die kam, glaube ich, im Januar. Und dann gab es noch die Dezemberhilfe, die ist immer noch zur Hälfte offen. Und wir sind jetzt im April. Also von daher, ich glaube, die Impfzentren sind, da springt das halbe Berghain rum, hat mal jemand gesagt. Also ich glaube, die Smarten, die sind sofort, haben sich gleich, hey komm, wir müssen hier Impfzentren organisieren. Da ist die halbe Nacht, das halbe Nachtleben von Berlin geht jetzt in Impfzentren auf. Arbeiten.
Ich würde gerne, weil wir sind gerade an diesem Punkt angekommen, wo du es auch selber angesprochen hast, aber ich möchte diese Geschichte auf jeden Fall noch durcherzählt haben, wie du einfach, sag ich mal, aus Versehen ein preisgekröntes Weinlokal aufgemacht hast. Schöne Geschichte.
Wie soll ich sagen? Also Wein wurde irgendwann 2001 eine neue Leidenschaft. Ich hatte nichts mit Wein zu tun und ich war zum Essen eingeladen und bei einem Booking-Agenten, der hat für uns gekocht mit meiner Frau. Ich habe viel zu wenig über meine Frau geredet, die das alles seit Jahrzehnten mit mir mitmacht und ohne die nix wäre, ohne die ich nix wäre und ohne die all das, glaube ich, nicht stattgefunden hätte. Meine Frau und ich gehen also in unseren Keller und da liegt Wein irgendwann rum, 2010 oder 11 und sie hat gesagt, du blöder Sammler, früher waren es LPs, jetzt ist es Wein oder was und ich so, und dann hat sie, wer soll denn das alles saufen? Also wir schaffen das nicht mehr bis ans Lebensende. Und dann habe ich gesagt, na komm, so viel ist jetzt auch nicht.
Lass probieren.
Und dann habe ich gesagt, machen wir eine Weinbar auf. Und sie so, guckt mich an. Naja, und wer muss das alles ausbaden? Sie. So, und und das war dann auch wieder so ein bisschen, wie es auch in der Musik ist, ein Aufeinandertreffen von glücklichen, eine glückliche Fügung von Menschen. Also da hat sich ein Team zusammengefunden und meine Frau hat da einen Laden hingestellt, in den jeder, der da reingekommen ist, sich total wohl gefühlt hat. Und jeder, der gesagt hat, boah, das ist ja wahnsinnig schön hier. Dann hast du den besten Wirt der Stadt hinterm Tresen, das war ein Österreicher, das war eine deutsch-österreichische Weinbar. Der war einfach ein mega Gastgeber. Und dann kam irgendwie, ja, und dann haben wir den Laden aufgesperrt und meine Idee war, es gibt in Berlin keine coole Weinbar, wo man, weiß ich nicht, wo die Musik, die ich mag, läuft und wo ich auch einen vernünftigen Wein trinken kann. Das gab es einfach nicht. Und auch nicht hübsch und auch nicht nett. Und genau diesen Ort haben wir geschaffen. Einen Ort, wo wir uns selber gerne wohlfühlen würden. Dann haben wir noch so einen Jungspund-Koch aus Wien gefunden, der hat da so kleine Gerichte hingestellt. Alle sind durchgedreht. Und das ging dann rasend schnell dann in der deutsch-österreichische Cordoba. Ja, und es war dann sehr wild. Remi Demi Drecksau Party war das Motto des Menschen hinter der Theke. Und irgendwann ist es dann aus vielerlei Gastrogründen auseinandergeflogen. Es wurde zu wild. Das Ordnungsamt, die Polizei war jeden Abend da. Ich habe zu viele Anzeigen bekommen. Es ging einfach nicht. Es ließ sich nicht weiter aufrechterhalten. Die Nachbarschaft war stinkig. So, dann haben wir den Stöpsel gezogen nach 4 sehr bunten, wilden, lauten Jahren und haben, wann haben wir aufgemacht? 13, 14, 15, 16, 17, 18, nach 5 Jahren haben wir das in den Stöpsel gezogen, alles nochmal zurückgebootet und ein biederes Restaurant daraus gemacht. Dann haben wir das Wort Bar in der Cordo-Bar durchgestrichen und jetzt heißt es nur noch Cordo. Und hat 7 Tage vorm ersten Lockdown letztes Jahr im März einen Michelin-Stern gekriegt. Was jetzt auch nicht unbedingt unsere Idee war.
Du bist auch so ein geiler Typ, ey.
Und dann, aber dann kam wieder Lockdown. Das heißt, dieses Momentum haben wir dann auch nicht wirklich ausnutzen können.
Typ. Einfach so nebenbei und dann,
meine Frau.
Also. So viele tolle Geschichten, so viele Einblicke, lieber Christoph. Ich möchte die auf jeden Fall also anbieten. Ich würde mich sehr freuen. Wir von der Comacon würden uns freuen. Vielleicht hast du Lust, uns irgendwann hier nochmal zu besuchen in dem Podcast, vielleicht mal für einen zweiten Teil, weil ich könnte noch und ich glaube, da gibt's
es auch gibt es noch viele Geschichten zu erzählen. Und aber es ist ja auch gerade Lockdown, ich habe nichts anderes zu tun, aber irgendwann habe ich auch wieder ganz viel zu tun.
Das heißt, Christoph, ey, wenn du mal irgendwann Lust hast, komm bitte gerne wieder zu Gast, aber wir haben ja immer noch unsere Rausschmeißer-Rubrik. Der liebe Patrick steht hier schon mit einem riesengroßen Kehrbesen, deswegen, lieber Christoph, was sonst so?
Ah, schon mal was von NFT gehört?
Das ist diese Kunst.
Non-Fungible Token. Ja. Naja, eigentlich ist es, ja, es ist digitale Kunst,
ja,
die mit Bitcoins oder Ethereum oder wie das heißt, gekauft wird und dann per Blockchain irgendwie zum Unikat gemacht wird. Wenn noch einmal irgendeiner zu mir kommt und sagt, Alter, NFT, der neue heiße Scheiß, musst du machen, dann hau ich dem sämtliche Friday for Future Transparente um die Ohren, weil dieses Bitcoin-Mining, das regt mich auch so auf. Ja? Das ist die Energie, die da, ganz ehrlich, ich finde, das sind so diese irrationalen Dinge, ich bin jetzt kein Wutbürger, aber ich kann mich da schon ganz schön drüber echauffieren, dass diese kapitalismusgetriebener Mist, menschliche Gier, das ist ja gerade wieder der totale Hype. Und ich finde es ganz, ganz furchtbar, dass sich da alle ohne irgendwas zu hinterfragen drauf stürzen und sagen, boah, Alter, da kannst du Kohle machen mit Bitcoins und mit NFT und ich weiß nicht was. Und da mal drüber nachdenken, dass da gerade der Energiehaushalt von Argentinien verbrannt wird für genau diesen Unsinn. Da wird nichts geschaffen, da wird nichts Produktives, nichts, was die Menschheit nach vorne bringt, sondern den Reichtum einiger weniger und die Ungleichheit mal wieder noch, die Schere geht noch weiter auseinander. Und das regt mich eigentlich auf, dass da so ohne Hinterfragen einfach so, NFT musst du machen. Also das finde ich ganz schrecklich. Darüber könnte ich mich jetzt hier noch eine Stunde auslassen.
Vielleicht im nächsten Teil.
Dann machen wir dann Kapitalismus-Kritik.
Und dann sitzen wir hier rauchend bei einem Rotwein und dann wird das hier ein anderer Podcast. Also auf jeden Fall Blockchain, ETF und Ethereum nicht auszuschließen, dass ihr das in der nächsten Woche hier hört. Spaß. Aber ich weiß es wirklich nicht. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch Christoph, dir vielen, vielen Dank. Wenn ihr Bock habt, den Comacon-Podcast immer dann direkt aufs Handy oder aufs Tablet oder wo auch immer hinzubekommen, sobald er erscheint, dann abonniert uns gerne, bewertet uns positiv, sofern euch das gefällt, was ihr hier hört. Und seid auch, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder am Start. Lieber Christoph, da nochmal vielen Dank für den Erfolg mit City Slang. Und
vielen Dank. Ich denke mir so, boah, wer will denn 2 Stunden mein Gesülz zu hören?
Aber echt, 2 Stunden, ja?
Oder fast, ich weiß nicht.
Ja, mal schon gucken. Lang. Und die Leute so, was, der Podcast geht
vielen
ja nur
Dank,
eine
dass
Stunde
ich 2 Stunden über mich reden durfte.
Und dann war ja doch ein bisschen viel weggestrichen. Na, schauen wir mal. Also Leute, wir machen es jetzt kurz. Haut rein, wenn ihr Bock habt, bis nächste Woche. Mein Name ist Tim Lindenau. Tschüss.